Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Der große Preis von Kanada in Montreal auf dem Circuit Gilles Villeneuve steht an diesem Wochenende an und wir müssen natürlich drauf vorausschauen auf ein Rennen, auf das sich viele Formel 1 Fans freuen, denn im Grunde genommen passiert jedes Jahr irgendwas in Kanada und wenn es einfach nur erstmal wichtige Updates sind, die vielleicht das Feld nochmal an der einen oder anderen Stelle durcheinander mischen, die den einen oder anderen Fahrer weiter nach vorne spülen, ja, aber auch einfach ein Rennen, das für viele Fahrer einen sehr hohen Stellenwert hat, nicht zuletzt für Lewis Hamilton. Das Ganze werden wir natürlich hier besprechen in dieser Ausgabe. Das mache ich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Co-Moderator Ole Waschka wieder an meiner Seite habe. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Heute ist er mal wieder da. Wir freuen uns sehr. Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Zum ersten Mal in diesem Jahr.
Servus zusammen. Zum ersten Mal in diesem Jahr, richtig. Ja, du bist ja viel unterwegs. Bevor wir erstmal gleich auf eure Rezensionen kommen, erstmal zu dir. Gratulation zur Indy 500 und zu deinem hervorragenden Kommentar mit Heiko Stritzke. Jetzt kann ich das hier auch nochmal zu dir ganz persönlich sagen. Du hast wirklich eine Menge zu tun aktuell, ne? MotoGP, Indy 500, da bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit für die Formel 1.
Ja, das stimmt tatsächlich. Glücklicherweise bin ich ja hier bei meinem Sportradio immer noch regelmäßig zu hören, nur halt leider nicht mehr so oft bei Starting Grid, sondern jetzt immer in der Sportshow mit Andreas Thies, wo wir dann nach den MotoGP-Rennen immer auf das Wochenende zurückschauen. Also vielleicht auch das nochmal als Hörtipp für all diejenigen, die sich ein bisschen breiter gefächert auch für Motorsport interessieren. Auch da gerne mal einschalten, wir freuen uns sehr. Und ja, wie du es schon sagst, ich bin momentan natürlich gerade mit der MotoGP und mit meinen Reisen da relativ stark eingebunden. Aber ich bin natürlich auch nach wie vor in der Formel 1 mit drin, auf jeden Fall, auch ja bei motorsporttotal.com. Bin da ja auch hin und wieder mit dem einen oder anderen Artikel am Start. Und werde natürlich versuchen, jetzt Christian Nimmervoll so gut es geht heute zu ersetzen.
Das wirst du sicherlich gut machen. Wir wurden in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans gefragt, wir haben viel Input bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir werden davon heute auch sehr, sehr vieles, wenn nicht sogar alles, abarbeiten. Es gab ja diesen kuriosen Zwischenfall da beim letzten IndyCar-Rennen in Detroit war es, meine ich. Das ist Pace Car in der Einführungsrunde in die Wand gefahren ist. Wie hast du das denn aufgenommen?
Tatsächlich habe ich es dann auch erst durch meine Kollegen erfahren, weil das ja am gleichen Wochenende war wie die MotoGP, deswegen war ich da eigentlich noch voll im Motorradmodus drin, aber so ein Ding geht dann natürlich total schnell viral und dann kriegst du halt mal den Link rumgeschickt von der Nummer und ja, das wirkt halt schon irgendwie surreal, also Safety Car oder Pace Car, wie es in diesem Fall heißt, steht ja eigentlich der Name für Sicherheit und dann siehst du halt, wie dieses Ding da völlig lediert auf der Strecke steht, weil im Live-Bild hat man den Abflug zuerst gar nicht gesehen. Man sieht halt nur, wie es so aus dem Live-Bild rausfährt und dann sieht man plötzlich nur noch, wie es schräg steht und ja, kaputt ist. Und denkt man sich natürlich auch mal, okay, was ist jetzt passiert? Also ich glaube, ja, also eigentlich wär's ganz lustig, wenn es das in der Formel 1 auch mal geben würde, oder?
Ihr wäre Bernd Mailänder. Aber dann muss er vielleicht ein anderes Auto fahren, weil der Mercedes, den er fährt, liegt ja immer so gut auf der Strecke. Oder wir müssen mal so einen Promi-Safety-Car-Fahrer haben. Vielleicht muss es auch Pastor Maldonado machen. Ja, wenn er dann aus Le Mans wieder zurück ist, kann er ja dann vielleicht Safety-Car in der Formel 1 fahren. In DTM ist ja auch was passiert, da wurden wir auch nachgefragt, in Budapest. Ole, du verfolgst die DTM ja hin und wieder mal. Lukas Auer hat ein bisschen Bowling gespielt in der DTM.
Ja, wobei ich muss sagen, das habe ich auch nicht direkt mitbekommen. Ich habe nur in unserer Gruppe dann zwei Posts hintereinander gesehen. Guckt jemand gerade DTM? Und dann dachte ich mir, es ist zum ersten Mal in 10 Jahren gefühlt, was passiert in der DTM. War dann auch so, also völlig skurril auch, dass ja, da einfach Menschen überfahren werden bei der DTM. Also völliges Chaos, wirklich. Also man stelle sich mal vor, das wäre, also diese beiden Sachen, sowohl Indycar als auch DTM, wären in der Formel 1 passiert. Ich glaube, dann würde keiner mehr über Max Verstappen nach dem Wochenende reden. Außer es wäre Max Verstappen passiert, dann wäre es natürlich ganz ganz bedrohlich, aber wirklich, wirklich einfach skurril. Zum Glück ist da nichts jetzt Schlimmeres passiert, außer ein paar Beinbrüche, aber es ist schon, sah auch schon ziemlich böse aus, wie die Marshalls dann gegen die Wand gedrückt werden. Und das auch überhaupt nicht checken, dass sie da gerade überfahren werden. Also ja, also sonst war es jetzt aber relativ unspektakulär bei der DTM am Wochenende, wie immer eigentlich.
Mal sehen, wie es in der Formel 1 wird. Das werden wir natürlich jetzt hier versuchen, so ein bisschen da ein bisschen darauf vorauszuschauen. Aber zuerst eure Stimmen natürlich noch. iTunes-Rezensionen, es sind wieder einige dazugekommen. Einige positive, aber auch negative. Die wollen wir natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Deswegen legen wir direkt mal los mit Philipp Specht. Er gibt 5 Sterne. Moin Männer, ich höre euch seit etwa einem Jahr regelmäßig. Finde euer Produkt extrem hochwertig, speziell durch das Insiderwissen von Christian und den vielen hochkarätigen Gästen. Immer wieder erfreue ich mich auch an Oles Humor und den Diskussionen in der Facebook-Gruppe. Weiter so. Vielen Dank, Philipp. Max und Luisa, 2 Sterne. Die 2 Sterne gibt's für Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll. Vor allem Zweiterer ist ein absoluter Experte und gefällt mir vor allem bei Sportradio 360.
Das kenne ich nicht.
Ich wollte auch gerade sagen, was ist das denn?
Mit den beiden Stefan, super, Grüße an die Kollegen. Ole Waschkau finde ich leider ziemlich unsympathisch, akzeptiert auf Social Media keine andere Meinung, ist in seiner Ansicht absolut verbohrt, ohne hinter bestimmte Vorgänge und Gedanken blicken zu können. Vor allem sein ständig blindes RTL-Gehate nervt. Es ist vollkommen übertrieben und unreflektiert, weshalb ich den Pott auch nicht mehr so super häufig höre. Schade für die anderen beiden, sorry, meine Meinung. Ole, willst du dazu was sagen?
Ja, schade. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, er sieht das, glaube ich, ein bisschen falsch. Also ich lasse sehr wohl andere Meinungen zu und ich bashe auch nicht nur auf RTL. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn ich das nicht alleine bin, also es klingt ja so ein bisschen so, als würde ich in jeder Folge sagen, wie schlimm eigentlich RTL ist. Also in jeder Folge. Und wir haben das, glaube ich, das Thema lang und breit besprochen und auch auf Social Media lasse ich doch schon andere Meinungen zu. Ich bin halt oft an anderer Meinung als der normale Formel-1-Fan, weil ich die Dinge dann so ein bisschen anders sehe und dann so ein bisschen auch mal sage, beziehungsweise pro einigen Sachen bin, wo der Großteil irgendwie anti ist. Und ich glaube, das kommt da dann durch zustande. Also das werde ich aber auch in Zukunft nicht nachlassen. Also ich werde jetzt nicht dem gemeinen Hörer einfach nach dem Mund reden und das die Internetmeinung hier beitreten, sondern meine eigene hier vertreten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und ganz gut so.
Ja, so soll es sein. Und ich denke, es ist auch gut, dass du dazu was gesagt hast. Travis Kidd hat...
Wissen ja sowieso auch alle, dass Ole ja eh kein Hardcore-Fan ist.
Richtig, von daher kann ich mich auch gar nicht äußern, weil ich kein Hardcore-Fan bin. Also deswegen bin ich komplett raus schon mal.
Ja, eben. Ja gut, dann lassen wir das hinter uns, kommt zu Travis Kidd. Er schreibt spannende Themen, sympathische Moderatoren und hält dich immer auf dem Laufenden. Die Kritik an der Soundqualität kann ich absolut nicht nachvollziehen. Die ist für solch ein Angebot prima. Der Podcast ist die 5 Sterne einfach wert. Vielen Dank. Und SV425 schreibt, hallo, klasse Sendung, vielen Dank für euren Einsatz, uns, eure Hörer zu unterhalten. Ein besonderes Lob an Christian Nimmervoll für seine differenzierten Beurteilung der diskutierten Themen. Ihr sprecht in der Regel nur von den Fans am Fernseher. Ich würde mir wünschen, dass ihr die Wünsche und Probleme der Fans an der Strecke auch mal diskutiert. Ich fahre jährlich einmal zu einem Rennen und es begleiten mich dabei immer 3 Freunde. Diese Freunde sind aber nicht so tief im Thema wie ich. Daher werde ich fast bei jeder Vorbeifahrt eines Fahrzeugs gefragt, wer ist das jetzt? Ist klar, dass das nach kurzer Zeit nervt. Tatsächlich bestünde die Möglichkeit, die Initialen der Fahrer gut sichtbar an einer prägnanten Stelle zu platzieren. In der Saison 2017 war das noch so. Jetzt sind die Haifischflossen weg und die Initialen auch. Das Beste wäre analog der DTM oder seitlich am Heckflügel. Für den Laien ist das wirklich schwer zu identifizieren. Der Halo macht es auch nicht leichter. Falls ihr mal einen Verantwortlichen vor das Mikro bekommt, sprecht es bitte an. Dann kann ich mich auch mal ungestört auf das Rennen konzentrieren. Viele Grüße und weiter so. Tatsächlich ein interessantes Thema eigentlich. Ne? Letztes Jahr waren die Initialen noch da. Dieses Jahr fehlt irgendwie der Platz. Tatsächlich bin auch der Meinung, dass ein System analog zur DTM, dass sowohl die Initialen als auch die aktuelle Platzierung irgendwie auf das Auto müssten, das müsste doch irgendwie machbar sein, oder, Ruben?
Theoretisch ist es auf jeden Fall machbar. Ich weiß nur nicht, ob man da wirklich Interesse dran hat. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch aus der Indycar-Serie, diese digitalen Anzeigen, die es dort gibt. Die würden ja prinzipiell auch in der Formel 1 funktionieren, aber da es die bisher noch nicht gibt, vermute ich einfach mal, dass man halt kein Interesse daran hat, die einzuführen. Aber wer weiß, also vielleicht, wir wissen ja, Liberty Media bedient sich ja gerne mal aus dem amerikanischen Markt und vielleicht kommt das ja in Zukunft noch. Also grundsätzlich finde ich es im Prinzip auch keine schlechte Idee.
Nee, also es muss irgendwie für den
Fall... Vielleicht sollte man auch vor Ort irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man es macht, ich glaube nicht, irgendwie so Zettel ausgeben, wo die Autos irgendwie drauf aufgemalt sind und die Helme und die Namen und sowas, damit auch der Laie, der zum Rennen geht, weiß, wer das ist. In den USA bei den Indycars und NASCAR ist natürlich einfacher, weil da hat jeder sein eigenes Auto mit seiner eigenen Sponsorenlackierung. Das wirst du aber natürlich in der Formel 1 nicht erleben. Also man muss also man, Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass man sowieso grundsätzlich mal weiß, wer da mitfährt. Weil sonst ist es jetzt auch mit den Abkürzungen schwierig, wenn man das nicht weiß. Also, aber ist tatsächlich so. Also, als ich mit meiner Freundin 2016 in Hockenheim war, hat sie mich ständig gefragt, wer ist das? Mittlerweile kann sie aber Lewis Hamilton von Sebastian Vettel unterscheiden. Und sie weiß auch, wer Daniel Ricciardo ist. Also es kommt auch mit der Zeit.
Ja, das ist aber tatsächlich ein interessantes Thema, denn gerade wenn man an der Strecke ist und man ja ein bisschen darauf angewiesen ist, auch einen Bildschirm nah zu haben, ohne den es eigentlich quasi überhaupt nicht geht, weil du dann völlig den Überblick verlierst. Und der Streckenkommentar, der verwirrt dich eigentlich auch nur, weil man das gar nicht so richtig versteht, was da so gesprochen wird, weil manche Soundanlagen einfach so brutal schlecht sind an den Strecken, dass man sich das eigentlich auch sparen könnte. Wäre irgendwie so eine Möglichkeit mit diesen Flugblättern vielleicht gar nicht so verkehrt. Die wollen natürlich, dass du das teure Programmheft kaufst, damit du da immer drin rumblätterst und die Namen siehst, aber so eine Information an die Hand zu bekommen. Vielleicht wäre das mal was, Freunde, wenn ihr bei F1 Fanvoice mitmacht. Das ist ja dieses Portal von Liberty Media, das sie geschaltet haben, wo Fans aller Couleur sich auch anmelden können, um ihre Meinung kundzutun und das, was verbessert werden soll, zu machen, vielleicht aber was reinzuschreiben und da sich an der Diskussion zu beteiligen. Vielleicht nur mal so eine Idee. Wir kommen zum großen Preis von Kanada in Montreal und man kann, glaube ich, sagen, das ist die Strecke von Lewis Hamilton. Keiner im aktuellen Fahrerfeld ist so erfolgreich in Kanada wie der amtierende Weltmeister. Und es gibt viele Updates, es gibt Motoren-Updates, es gibt wieder die typische Reifendiskussion, aber es gibt eben auch die Fahrer, die auf dieser Strecke sehr, sehr wichtig sind. Es ist klar eine Motorenstrecke, es ist aber auch eine Fahrerstrecke, denn es ist kein richtiger Stadtkurs, es ist so ein halber Stadtkurs, halbe Rennstrecke. Diese Ile de Notre Dame wird innerhalb des Jahres auch für den normalen Straßenverkehr genutzt. Sehr spannendes Feld aktuell und Lewis Hamilton natürlich auf einer Wohlfühlstrecke für ihn, Ole. Ist er damit auch schon tatsächlich der Favorit auf den Rennsieg an diesem Wochenende?
Ja, auf dem Papier natürlich schon. Also er hat ja die letzten drei Ausgaben gewonnen, hat glaube ich auch insgesamt 6 Mal gewonnen. Also es ist einfach seine Strecke. Lewis Hamilton würde ich sagen, ist schon ein Favorit. Ob Mercedes Favorit ist, das ist ja die große Frage. Da bin ich momentan noch ein bisschen skeptisch, wenn ich mir so den Saisonverlauf und die letzten Rennen so angucke. Abgesehen von Spanien. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube insbesondere, dass auch Ferrari aufgeholt hat. Aber natürlich auf dem Papier ist es eine Mercedes-Strecke. Sie liegt auch bei Valtteri Bottas übrigens. Das darf man nicht vergessen. Ich bin allerdings wirklich noch skeptisch, ob Mercedes hier wirklich so gut ist, weil ich würde auch Red Bull da nicht ganz rausnehmen. Also es wird, glaube ich, sehr spannend. Also in den letzten Jahren war es, glaube ich, klarer. Also da wusste man, okay, das gewinnt Lewis Hamilton, das ist Mercedes-Strecke und Territorium. Ob das in diesem Jahr der Fall ist, ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube, nach Freitag sind wir schon schlauer.
Ja, das glaube ich auch. Also die freien Trainings werden uns schon viel Aufschluss auch darüber geben, wie die Motoren-Updates funktionieren. Erstmal vielleicht zur Strecke generell, Ruben. Es gibt jetzt eine dritte DRS-Zone. Attila Korkmaz schreibt in unserer Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans, gefühlt ist alles, was keine Kurve ist, in Kanada nun DRS-Zone. Zwar gibt es in Australien schon 3 DRS-Zonen, aber glaubt ihr, dass es in Kanada einfach nur eine Reaktion auf das Rennen in Monaco ist? Finde ja persönlich, dass Kanada eine der Strecken ist, wo Überholen nicht so schwer ist und wo es eine dritte DRS-Zone nicht zwingend braucht.
Ja, ich glaube auch diese dritte DRS-Zone. Also vielleicht, um das gleich vorneweg zu sagen, ich persönlich bin kein großer Freund von DRS. Da bin ich einer Meinung mit Christian Nimmervoll, der das hier, glaube ich, ja auch schon oft genug gesagt hat in der Sendung, dass dieses künstliche Überholen nicht so wirklich mein Ding ist, beziehungsweise sein Ding und meins ist es auch nicht. Von daher dritte DRS-Zone, naja, da bin ich jetzt halt auch irgendwann an einem Punkt angelangt. Da habe ich gestern schon mal intern in der Redaktion so ein bisschen aus Spaß gesagt, naja, dann kannst du es halt auch direkt überall freigeben, wenn du jetzt schon eine dritte Zone machst. Das gab es ja tatsächlich mal, für alle, die sich noch daran erinnern, ganz am Anfang von DRS war es nicht im Rennen, aber im Qualifying ja tatsächlich mal auf der ganzen Strecke freigegeben. Das hat man dann irgendwann aus Sicherheitsgründen geändert, dass es jetzt dann eben auch im Qualifying nur noch in diesen entsprechenden DRS-Zonen aktiviert werden darf. Ja, ich persönlich finde auch, das ist bisschen so Aktionismus vielleicht tatsächlich, weil eben das Rennen in Monaco doch sehr, sehr langweilig war, wie ich persönlich finde. Aber das war eh vorhersehbar. Also in Monaco hätte es jetzt auch nichts gebracht, wenn man DRS an noch mehr Stellen freigegeben hätte. Was diese dritte Zone letztendlich wirklich bringen wird, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwas bringt, weil sie ist halt in dieser in dieser Zone zwischen Kurve 7 und Kurve 8, ich glaube nicht, dass man da überholen kann. Und man hat ja diese beiden DRS-Zonen in Kanada auf der Start- und Zielgeraden und auf dieser langen Geraden unmittelbar davor. Und ich glaube, da funktioniert dieses Konzept von DRS, was man sich ausgedacht hat, eigentlich auch relativ gut, weil dadurch kann man dann an der ersten langen Geraden ranfahren und es dann im Notfall auf der Start-Zielgeraden nochmal verwenden, um eben dann das Überholmanöver auch zu vollenden. Und diese dritte Zone zwischen Kurve 7 und 8, also ich glaube nicht, dass die sonderlich viel bringt, um ehrlich zu sein.
Okay, dann machen wir jetzt unsere erste Pause, sprechen dann gleich über das technische, ja, teilweise Dilemma für viele Fahrer jetzt schon, nämlich die Motorengeschichten in Kanada. Über Bremsen wird gesprochen, über Reifen wird gesprochen, über Fahrer wird gesprochen. Das alles hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Davor aber der Hinweis, die Fußball-WM steht natürlich schon, ja, vor den Türen. Ja, Jogi Löw hat seinen endgültigen WM-Kader bekannt gegeben und wir auf meinsportradio.de sind auch schon voll im WM-Fieber. Kick in Rush heißt unser WM-Motto eigentlich. Und wir haben ein Tippspiel und das ist sehr, sehr cool. Mobilcom Debitel und meinsportradio.de veranstalten das und verlosen zu jedem Spieltag einen Sony Xperia XZ2 Compact. Und der Gesamtsieger unseres Tippspiels bekommt ein Sony Xperia XZ2. Und das Ganze könnt ihr auf kicktipp.de/kickinrus, geschrieben kick in Russ, machen und meldet euch an, seid dabei, tippt auf jeden Fall mit und dann könnt ihr vielleicht schon bald Inhaber eines neuen Sony Smartphones sein, das Ganze in Kooperation mit Mobilcom Debitel und wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de und der Vorschau auf den großen Preis von Kanada zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen und natürlich auch auf deutschen Streaminggeräten bei F1 TV, je nachdem, ob es funktioniert oder nicht. Das müsst ihr alle selber probieren. Wir können diese Frage auch nicht beantworten, ob F1 TV an diesem Wochenende funktioniert. Die Frage kam in unserer Facebook-Gruppe auch, und zwar von Jens Pauli. Es ist einfach ein Abwarten und Tee trinken und einschalten und gucken, ob es funktioniert. Ich gehe aber schwer davon aus, dass sie nochmal daran gearbeitet haben, dass es noch besser wird. Und er sagt ganz passend auch Qualifikation im TV, wenn ihr die im Fernsehen gucken wollt, auf NTV. Denn RTL zeigt diese Qualifikation bei Überseerennen ja nicht auf dem Hauptsender, sondern auf NTV. Und ansonsten schauen wir und werden da nächste Woche drüber sprechen. Kommen jetzt aber zu einem Thema, was viele von euch auch in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans beschäftigt hat. Ihr habt danach gefragt, Michael Kirchmann zum Beispiel, welche Motorenhersteller, Teams, Fahrer bauen neue Power-Units ein? Und es ist jetzt das Rennen, was viele Teams nutzen, um die Motoren zu wechseln. Das erste Motorendrittel ist sozusagen geschafft. Es ist noch nicht ganz das Drittel, aber es ist auf jeden Fall das, was die Motoren aushalten müssen, um wechseln zu können. Und man kann mit Fug und Recht sagen, Ruben, alle Motorenhersteller bringen Updates nach Kanada, aber nicht alle Motorenhersteller bringen Updates für alle Teams nach Kanada. Zumindest weiß man nicht ganz genau, gerade beim Thema Renault, ob Red Bull wirklich von diesem Update profitieren wird und kann.
Ja, genau so ist es. Also von wem wir es ganz sicher wissen, ist Mercedes, weil Mercedes hat offiziell gesagt, es wird für die komplette Palette an Mercedes-Autos, also nicht nur für die Werksautos, sondern auch für die Kundenteams Updates geben an diesem Wochenende. Gut, ob das jetzt Williams im Feld so weit nach vorne bringt, ist die andere Frage. Was die anderen Teams angeht, bei Ferrari zum Beispiel verfolgt man weiter diese Strategie, dass man dieses Update-Paket erstmal bei den Kundenteams testen lässt. Da gab es ja für Haas und Sauber schon in Monaco neue Motoren, für das Werksteam erstmal noch nicht. Das ist halt die gleiche Strategie, die man auch im Vorjahr schon hatte, nämlich hier, nehmt erstmal, schaut mal, ob das alles läuft und wenn es gut geht, dann bekommen Vettel und Raikkonen das Ding eben auch. Honda, gut, ist sowieso nur Toro Rosso, da hat man aber auch gleich schon gesagt, das Update, was da kommen soll, wird eher so wie man es von Honda kennt, eigentlich an der Zuverlässigkeit, wird eher auf die Zuverlässigkeit gehen und nicht unbedingt auf die Performance.
Na, aber da muss ich direkt mal reingrätschen. Auf wheels24.com.ca habe ich gelesen, dass man sagt, dass das Honda Update 40 PS mehr bringen soll. Dann wäre es nämlich doch schon ein Powerschub eigentlich.
Okay, gut, also es kann natürlich sein, dass es diese 40 PS mehr gibt. Die Frage ist, wie viel man dann davon auch freigibt.
Ja,
weil es kann natürlich sein, dass man in der Theorie oder auf dem Prüfstand zumindest diese 40 PS hat, aber dass Honda sich dann erstmal langsam rantastet und sagt, okay, das gab es ja in der Vergangenheit schon mehrfach, dass eben das, was man auf dem Prüfstand hatte, in der Realität dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat oder zumindest nicht zuverlässig funktioniert hat. Und insofern war man da auch eben, wie gesagt, relativ zurückgehalten und hat gesagt, naja, wir müssen jetzt eben erstmal schauen, dass das Ding stabil läuft und wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dann wird man vielleicht auch diese Leistungen, die es offenbar hat, freigeben. Ursprünglich nochmal, um jetzt auf deine oder einen Teil deiner Frage zurückzukommen, Stichwort Renault, genau, die wollen auch ein Update bringen. Und da ist es das große Sorgenkind vor allem Daniel Ricciardo, weil der sich tatsächlich jetzt schon keine neue MGUH, wenn ich es richtig im Kopf habe, mehr erlauben kann nach dem Zwischenfall in Monaco, weil
nee, zunächst keine ist es da, MGUH hat er noch eine MGUK darf er keine
die mehr war's haben. Die genau. War's okay. Man kommt so schnell durcheinander. Es wird Zeit, dass 2021 kommt und die Motoren einfacher werden.
Richtig.
Genau, also da gab's ja in Monaco dieses Problem bei ihm am Ende, wo es dann zunächst hieß, nee, ist alles in Ordnung, das Ding können wir noch weiter benutzen. Wo es jetzt dann aber danach hieß, nee, ist doch kaputt, wir brauchen doch eine neue. Und wenn er da eine neue braucht, heißt es, wir bekommen dann die erste Gridstrafe in diesem Jahr aufgrund eines Motorenwechsels. Gut, dann ist es bei ihm im Prinzip sowieso egal, weil wenn er diese Strafe bekommt, dann wird man eh den kompletten Motor wechseln und sagen, komm, jetzt können wir auch von ganz hinten starten, weil dann macht's halt auch keinen Unterschied mehr. Aber das werden wir dann abwarten müssen.
Adrian Newey hat der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, er wird in Montreal auf jeden Fall Strafen bekommen. Wir wissen derzeit nur noch nicht, wie viele.
Ja, genau. Also
das ist die Kernaussage für Daniel Ricciardo. Natürlich bitter nach diesem Rennen in Monaco, dass er sich jetzt durchpflügen muss. Aber wir wissen es ja, Ole, in Kanada kann man das hervorragend schaffen, sich nach vorne zu fahren, wenn man von hinten starten muss.
Ja, das geht in Kanada, glaube ich, besser als auf keiner anderen Strecke. Jetzt mal abgesehen von vielleicht Monza oder Spa zum Teil. Also Kanada ist dafür prädestiniert. Von daher ist es vielleicht gar nicht so das große Hindernis für den Ricciardo, denn das Auto dürfte schnell sein und selbst wenn er von ganz hinten startet, sollte es für ihn kein richtig großes Problem sein, nach vorne zu fahren. Das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen. Also ich habe mir neulich zum Beispiel bei F1 TV Kanada 2007 nochmal angeguckt und da war es ja so, dass Alex Wurz Dritter geworden ist. Die Jüngeren werden sich erinnern. Und er ist von Startplatz 18 gestartet. Also es ist definitiv möglich und im selben Rennen natürlich auch das legendärste Formel-1-Rennen wahrscheinlich von Takuma Sato im Super Aguri, der Fernando Alonso für Platz 6 überholt. Also es ist definitiv möglich und Daniel Ricciardo hat ja auch auf der Strecke schon gewonnen. Das heißt, die liegt ihm dann, glaube ich, ganz gut und es sollte für ihn nicht so das große Problem sein. Für den Sieg wird es dann wahrscheinlich aber sehr knapp. Aber ich denke, ja, Top 5 sind dann auf jeden Fall immer noch drin. Aber mal gucken, wie weit er dann tatsächlich nach vorne kommen kann. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass am Start schon alles vorbei ist, weil das ist in Kanada natürlich auch immer so das Problem. Der Start ist immer kritisch und da muss man sich natürlich raushalten. Also wenn er schlau ist, startet er aus der Boxengasse.
Übrigens Stichwort von ganz hinten nach vorne fahren, das legendärste Rennen eigentlich zumindest der letzten Jahre jetzt aus Kanada, eigentlich 2011, als Jenson Button am Ende gewonnen hat. Ja. Dieses Rennen, was damals über 4 Stunden ging, also da gab es diese 4-Stunden-Regel noch nicht. Und wo Button, glaube ich, auch, ich weiß es nicht mehr, 6-mal an der Box war ganz hinten, hat, glaube ich, noch eine Strafe bekommen und dann in der letzten Runde hat er Vettel noch überholt. Also gut, die Chance, dass wir so ein Rennen nochmal sehen, ist natürlich relativ klein, aber es ist halt auch wieder ein Beleg dafür, du kannst theoretisch in Montreal von hinten nach vorne fahren, weil gerade da ja auch die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist.
Ja, absolut richtig. Und Renault möchte sowohl mehr Power bringen, aber auch mehr Zuverlässigkeit. Also gerade Christian Horner wünscht sich einfach eine zuverlässige MGUK-Einheit, also diese diese Energierückgewinnung, die über dann dieses Bremssystem, dieses Brake-by-Wire-System befeuert wird, das könnte Red Bull helfen, weil wir haben ja nach dem Monaco Grand Prix, beziehungsweise Ole hat das gemacht, Daniel Ricciardo mit in den Titelkampf geholt. Und da wäre natürlich ein Nachlegen in Montreal ganz wichtig. Das wird natürlich schwer, je nach Strafe. Trotzdem, Ole, was ist so dein Eindruck, den Renault als Motorenlieferant aktuell macht? Also klar, man weiß, ob der Probleme mit Red Bull und dass die beiden sich nicht so ganz grün sind, aber man kann natürlich auch dem anderen nicht das geben, was nicht das geben, was man selber hat. Das ist ja auch so vorgeschrieben. Trotzdem ist es natürlich so, dass Red Bull auch aufpassen muss, inwiefern jetzt was, wie, wo, wann eingesetzt wird. Eigentlich ist das wiederum gerade bei Daniel Ricciardo die größte Schwäche in diesem Jahr. Ne? Erneut das Renault-Problem für Red Bull.
Ja, also das kennt man ja schon. War es nicht, glaube ich, auch so, oder ist es nicht so, dass Red Bull gesagt hat, sie verzichten auf das Motoren-Update? Ich hatte da irgendwas gelesen. Aber ja, das ist ja sowieso die alte Renault-Leier. Also der Renault-Motor war, glaube ich, selten der stärkste im Feld. Also da muss man schon in die 90er, glaube ich, zurückgehen. Selbst zu den Sebastian Vettel-Zeiten war Renault nie das beste Aggregat, aber das war halt das beste Gesamtpaket und daran, ich will nicht sagen, es scheitert dieses Jahr wieder daran, weil man ist ja ganz gut aufgestellt bei Renault, aber man ist, glaube ich, ja, wenn man sich das mal so anguckt, dann doch die Nummer 3 von 4. Für Red Bull ist das natürlich eine schwierige Geschichte, weil jetzt stellt man sich mal vor, man hätte jetzt einen Ferrari-Motor. Ich glaube, dann wäre man, ja, ich will nicht sagen überlegen, aber man wäre schon, ja, deutlich noch weiter vorne. Und allgemein ist halt Renault, das war es die letzten Jahre schon, weil die bauen soliden, guten Motor, holen auch immer auf, aber es ist halt einfach nicht das beste Aggregat. Und das ist natürlich aber gerade dieses Jahr insofern interessant, dass Red Bull damit liebäugelt, zur Honda zu wechseln. Was, glaube ich, auch passieren wird. Und Renault, das Werksteam, natürlich da auch nicht unbedingt sagen will, ach, Red Bull, ja, finden wir richtig gut. Die unterstützen wir jetzt mal so richtig, damit sie uns schlagen auf der Strecke, sondern Renault verfolgt dann natürlich eigene Ziele. Aber wenn man sich auch die Leistung des Werksteams anguckt oder auch von McLaren, die sind schon dann auch sehr schwankend. Und ja, ich weiß nicht, ob Kanada da insgesamt die beste Strecke ist, ja, was Renault angeht. Aber wenn wir sehen.
Vielleicht sollten wir noch ein bisschen mal ganz kurz davon weg, sondern ins Generelle nochmal gehen. Nikos Öyüşleger hat nämlich in unserer Facebook-Gruppe auch die Liste, die du, Ruben, letzte Saison immer wieder geführt hast, die du auch immer dann bei Twitter veröffentlicht hast nach jedem Rennen, eine Excel-Tabelle mit den Komponenten und den aktuellen Zahlen. Also wie viele Komponenten wurden benutzt? Vielleicht mal so ein bisschen Fachsprachenkunde betreiben. Und mal so ein bisschen darüber sprechen, was diese Worte, die es da überall gibt, überhaupt für Bedeutung haben. Vielleicht beginnen wir einfach mit der ICE, der Internal Combustion Engine. Ich glaube, da kann man einfach erstmal sagen, das ist generell der Hauptmotor, ne?
Genau, das ist eigentlich das Ding, was schon immer in einem Formel-1-Auto drin gesteckt hat. Also einfach der Verbrennungsmotor und das, was die Motorsport-Puristen sozusagen sich wünschen, dass es halt auch nur dieses Teil gäbe. Nur, mittlerweile haben wir da halt noch ganz viele andere Sachen dazu bekommen. MGUH und MGUK, das sind die beiden Units, die für die Energierückgewinnung zuständig sind. MGUH, da steht das H für Heat im Englischen, also Hitze. Und MGUK, kann man grob sagen, ist das, was wir früher noch als KERS kennen. Das war ja dieser Vorläufer dieser ganzen Power-Units. Ich glaube, 2009 war es, als KERS zum ersten Mal eingeführt wurde, was dann zwischendurch wieder verschwunden ist. Dann ist es wieder zurückgekommen. Und jetzt mittlerweile ist es eben unter dem Namen MGUK sozusagen ein Teil dieser großen Power-Units. TC, Turbocharger, ja, das ist halt der Turbo, wie der Name schon sagt. Und dann haben wir halt noch zwei weitere Teile, den Energiespeicher, nämlich ES, Energy Store, und die Kontrollelektronik, CE, also Control Electronics.
Und wenn wir mal darauf schauen, welche Strafen es dafür gibt, also zum Beispiel bei Daniel Ricciardo wäre es jetzt der Fall, sollte seine MGUK-Einheit gewechselt werden, würde er 10 Plätze nach hinten versetzt werden. Dann hat er noch Energiespeicher und Kontrollelektronik, wie Ruben auch gerade gesagt hat, die würden also nochmal jeweils 5 Plätze geben. Also es könnte tatsächlich sein, dass Daniel Ricciardo vom letzten Platz startet. Sachen Renault, Stoffel van Dorn müssen wir vielleicht auch noch besprechen. Stoffel van Dorn, der auch schon 2 Kontrolleinheiten benutzt hat. Und auch er würde dann nach hinten versetzt werden, sollte er eine Strafe bekommen. Aktuell sieht es bei den Teams eigentlich ja noch relativ solide aus, wenn wir auf die aktuellen Statistiken gucken. Bei Mercedes ja sowieso klar, außer Valtteri Bottas, der hat bereits 2 Energiespeicher und 2 Kontrollelektronikeinheiten benutzt. Und ansonsten wäre Brandon Hartley noch beim Turbolader in Gefahr, eine Strafe zu bekommen an diesem Wochenende, und auch bei der MGUH-Einheit. Ansonsten sieht es da bei allen Teams ganz sauber aus. Also alle haben dann maximal 2 benutzt. 3 dürfen sie von der vom Motorblock sozusagen, vom Turbolader und von der MGUH benutzen. Von der MGUK, vom Energiespeicher und von der Kontrollelektronik jeweils nur 2. Danach würde es Strafen geben. Max Verstappen wäre auch, also wie ist denn das eigentlich genau? Also ab der, wenn Max Verstappen hat ja schon 3 benutzt, Ruben, ne? Wenn er jetzt die 4. benutzt, die 4. MGUK-Einheit, würde er wieder Strafe bekommen, richtig?
Da musst du mir jetzt tatsächlich gerade mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Warum wieder Strafe? Also worüber reden wir jetzt gerade
also genau? Also er hat schon 3 MGUK-Einheiten benutzt, hat er schon eine Gridstrafe bekommen dafür.
Genau.
Musste ja schon mal von hinten starten. Wenn er jetzt die 4. MGUK-Einheit benutzen würde, würde er dann wieder eine Strafe bekommen?
Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich jetzt in der Hinsicht, was das neue Reglement 2018 angeht, nicht ganz regelfest bin. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass man pro neuem Teil erstmal wieder 10 Strafplätze bekommen hat und danach 5. Also wie du gerade schon richtig im Beispiel Ricciardo gesagt hast, wenn er jetzt die 3. MGUK verwenden würde, würde es 10 Plätze geben. Ja. Und dann, wenn dazu noch zum Beispiel der 3. Energiespeicher kommt, dann würde es 5 Plätze geben. Und so war es zumindest früher, dass man, sobald man das 4. Teil der MGUK zum Beispiel verwendet hat, gibt es wieder 10. Okay. Und dann der 4. Energiespeicher nochmal 5. Und deswegen glaube ich, dass es, sofern man das nicht verändert hat, jetzt auch bei Verstappen der Fall wäre. Also vielleicht das gerade nochmal zur Erklärung. Im Vorjahr war es ja so, da war es noch ein bisschen einfacher, weil da von jedem Teil einfach grundsätzlich noch 4 erlaubt waren. Und jetzt hast du ja gerade schon sehr schön gesagt, haben wir eben diese Aufschlüsselung, dass eben noch 3 erlaubt sind von der einen Sache, vom anderen aber sogar nur noch 2. Und wie genau das mit den Strafen geregelt ist, müsste ich jetzt auch nachschauen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir da bei uns auf motorsporttotal.com, Formel1.de irgendwo auch einen Erklärartikel geschrieben haben in diesem Winter. Den müsste man dann vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal raussuchen.
Das werden wir auf jeden Fall machen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es nach wie vor weiterhin Strafen gibt, weil ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich auch zu einfach für die Teams. Sergio Perez würde bei einem weiteren Energiespeicher eine Strafe bekommen, ebenso wie Brandon Hartley eigentlich erneut. Der würde bei der MGUK Energiespeicher und Kontrollelektronik ebenfalls eine Strafe bekommen. Kevin Magnussen beim Energiespeicher und bei der Kontrollelektronik und Stoffel van Dorn haben wir ja gerade angesprochen. Ansonsten auch da alle Teams eigentlich im grünen Bereich. Ferrari ist natürlich ein interessantes Thema auch für dieses Wochenende in Sachen Qualifying, nachdem man ja bereits gemerkt hat, dass diese ganze Diskussion rund um Ferrari dann vielleicht doch in der Qualifikation, in Spanien haben wir das gemerkt, die ein und das andere Zehntel gekostet hat, was sie da verändern mussten mit ihrer Öl-Turbo-Geschichte, mit der Batterie, da weiß man nicht genau, was sie dann doch verändert haben. Michael Kirchmann fragt, wie ist die Situation nun bei den PUs von Ferrari, also bei den Power Units, inwiefern mussten sie abrüsten? Bei der Batterie scheint ja alles legal zu sein, aber beim Öl und dem Turbo. Laut Mercedes brachte beides in Baku 3/10 die Runde. In Barcelona war Ferrari dann plötzlich nicht mehr top in der Qualifikation. Kanada ist nun wieder eine Powerstrecke. Wie schätzt ihr da im Qualifying das Kräfteverhältnis Mercedes gegen Ferrari ein, Ole?
Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber ich würde spontan sagen, dass sie ungefähr Augenhöhe liegen werden. Vielleicht sogar mit Vorteil Ferrari, weiß man nicht. Eben weil es in den letzten Jahren halt immer anders war, was wir eben schon gesagt hatten. Da war Mercedes immer ganz klar am Vorteil, also generell auch die Mercedes-Teams. Das ist ja auch so eine Sache, die sich gewandelt haben. Die letzten Jahre Williams und Force India auch immer sehr gut in Kanada. Williams wird jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so gut sein, habe ich so das Gefühl. Von da ist natürlich ganz, ganz interessant, da fehlt dann so ein bisschen der Backup. Also ich denke schon, dass Ferrari da aufgeholt hat und dass sie da mit Mercedes definitiv auf dieser Strecke mithalten können. Mein Bauchgefühl sagen ja auch irgendwie, dass die vorne liegen werden, aber es lässt sich ja ohne Action auf der Strecke gesehen zu haben, sehr schwierig beurteilen. Allerdings ja, spricht so der Saisonverlauf auch so ein bisschen dafür, dass es so sein könnte. Auch natürlich, was Haas zum Beispiel angeht. Also ich glaube schon, dass Ferrari insgesamt einen sehr, sehr starken Eindruck machen wird in Kanada.
Wie schätzt du das ein, Ruben? Also das, was Ferrari vielleicht dann doch ein Stück weit geändert hat, Christian Nimmervoll hat ja auch gesagt, dass es vielleicht so sein kann, dass man gesagt hat, so ja, wir machen jetzt darauf aufmerksam seitens der FIA und Ferrari ändert das kurzerhand mal. Und in Spanien war es doch noch wirklich so, dass gerade im Qualifying dann doch die Geschwindigkeit aus den ersten Rennen irgendwo ein Stück weit gefehlt hat. Und auch in Kanada würde man eigentlich meinen, mit der Performance, die Ferrari im Qualifying hatte, sag ich mal, vor Baku, vor Spanien, da könnte es eigentlich weit nach vorne gehen. Jetzt sehe ich das gar nicht mehr allzu sicher an.
Ich glaube tatsächlich, dass Mercedes wieder der Favorit sein wird in Montreal, weil es jetzt ja doch eigentlich zuletzt wieder so war, dass wir doch ungefähr immer die gleichen Kräfteverhältnisse hatten, die wir auch 2017 hatten. Also dass zum Beispiel Mercedes in Monaco Probleme haben würde, das haben wir 2017 gesehen. Das war jetzt in diesem Jahr auch wieder ähnlich, wenn auch nicht ganz so gravierend. Aber genauso haben wir es halt 2017 oder auch in den Jahren davor gesehen, dass Mercedes einfach in Kanada immer bockstark war. Und insofern habe ich die für mich persönlich ganz weit oben auf der Liste. Ich meine mich tatsächlich zurückzuerinnern, dass es interessanterweise im letzten Jahr ausgerechnet auch in Kanada war, als Ferrari auch so ein bisschen in der Kritik stand, damals wegen dieser Ölverbrennungsgeschichte. Ja. Und ich meine nämlich, dass sie auch da plötzlich dann im Qualifying wieder relativ weit weg gewesen wären, nachdem sie davor immer sehr nah dran waren an Mercedes. Und ich meine, wie gesagt, es wäre auch Montreal gewesen, als diese Ölverbrennungssache aufkam und Ferrari da ein bisschen zurückrüsten musste und plötzlich waren sie auch wieder fast eine Sekunde weg. Wie groß der Abstand dieses Jahr ist, wie sehr sich diese neue Software der Batterie da auswirkt, ich habe keine Ahnung, aber mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, Silber wird vorne sein.
Relativ klar, glaube ich, aber Ole, dass Red Bull zumindest im Qualifying nicht ganz vorne sein wird. Also ich glaube, da fehlt halt dem Renault-Motor dann doch noch das kleine Quäntchen Leistung, was eben Ferrari und Mercedes abrufen können, ne?
Ja, also das würde ich mal schon sagen. Das würde mich sehr stark überraschen, vor allem weil, ja, die Chance auch hoch ist, dass Max Verstappen in der World of Champions landen wird. Also nee, das glaube ich nicht. Dafür sind Ferrari und Mercedes auf diesen Powerstrecken einfach zu stark. Man hat es natürlich in der Vergangenheit schon gesehen, dass Red Bull nicht so schlecht ist in Kanada. Aber ich glaube, da wird dann noch ein bisschen fehlen. Und da ja auch Max Verstappen der Einzige ist, der da die Kohlen aus dem Feuer holen kann, wird das, glaube ich, für ihn schwierig. Also Top 4, da ja, da sehe ich zumindest im Qualifying sehe ich da Red Bull nicht. Ich denke, dass auch dass andere Teams von hinten da sehr ja sehr gut sein werden dieses Wochenende. Von da wird das, glaube ich, im Quali ja für Red Bull, was sie eh schon immer ist, sehr schwierig. Also wäre eine starke Überraschung. Vor allem glaube ich jetzt auch nicht, dass die Strecke Max Verstappen so wahnsinnig gut liegt.
Joël Mathieu hat was Interessantes geschrieben und damit beenden wir dann gleich auch diesen Take zum Thema Motoren. Finde ich aber noch ganz interessant zu besprechen. Ruben, das würde ich gerne mal an dich geben. Red Bull baut ja bekanntlich stets ein Auto, das mehrheitlich auf Abtrieb ausgelegt ist. Dies bringt ja auf Strecken wie Monaco einen großen Vorteil, da es dort weniger auf die Motorenpower ankommt. Warum setzt man den Fokus stattdessen nicht mal auf weniger Abtrieb, um auf anderen Strecken näher an Mercedes und Ferrari zu sein und das Defizit beim Antrieb weiter auszugleichen? Mich würde eure Meinung zu diesem Thema sehr interessieren.
Boah, das war jetzt eine sehr komplizierte Frage.
Also ich glaube, generell muss man sagen, dass ja die Philosophie von Red Bull eine ganz andere ist, als es bei vielen anderen Teams ist. Ne? Ich glaube, das ist schon mal ein großer Unterschied zu Ferrari und Mercedes.
Ja, ich glaube, was in dem Zusammenhang einfach wichtig ist, dieser Nachteil, den Red Bull einfach beim Motor hat. Denn dieser Nachteil, der existiert einfach, der ist auch nicht wegzudiskutieren. Der Renault-Motor ist einfach nicht so stark wie der Mercedes und der Ferrari. Ich glaube schon, dass man da rangekommen ist jetzt in den vergangenen Monaten, im Prinzip Jahren muss man sagen, denn zu Beginn dieser Hybrid-Ära war dieser Vorsprung ja gigantisch, den Mercedes hatte, ja. Vor allen anderen und besonders auch vor Renault. Also da haben sie schon Fortschritte gemacht, aber Fakt ist, dieser Motor ist nach wie vor nicht so stark. Und der Punkt ist, um das auszugleichen, versucht man halt bei Red Bull immer mit quasi durch diesen Faktor Abtrieb, das steht ja alles im Verhältnis zueinander. Und man versucht eben dadurch dann dieses Defizit an Leistung auszugleichen. wie gesagt, die genaue Frage, worauf die hinaus wollte, war jetzt vom reinen Hören her relativ schwer zu verstehen. Aber
worauf er hinaus will, ist weniger darauf zu achten, den Abtrieb zu generieren und dafür mehr Leistung zu generieren. Aber das ist natürlich ohne Renault schwer möglich oder ohne den Motorenpartner.
Ja, genau. Das ist der Punkt, den ich gerade so ein bisschen versucht habe zu erklären. Also da kann Red Bull mit dem Chassis selber relativ wenig machen. Also das Einzige, was Red Bull als Team selber machen kann, ist eben, dass sie ein Auto bauen, was aerodynamisch sehr, sehr gut ist und dass man dann eben dadurch versuchen kann, diesen Nachteil, den man halt bei der Leistung hat, auszugleichen. Nur rein, also du kannst ja kein Auto auf Leistung bauen. Also das ist halt im Endeffekt der Motor. Du kannst halt nur dieses Chassis, was du hast, nochmal so abstimmen, dass du halt möglichst viel Leistung hast, beziehungsweise dass es sich halt weniger stark auswirkt, dass du weniger Leistung hast, so muss man es eigentlich eher sagen. Und das ist halt das, was Red Bull versucht, aber ansonsten sind sie da relativ machtlos, was das angeht.
Okay, dann haben wir das auch beantwortet. Machen jetzt mal Schluss mit dem, was unter der Haube los ist und kommen gleich zu dem, was rund um das Auto herum ist, nämlich Reifen, Räder und Bremsen. Das ist auch eines der ganz, ganz wichtigen Themen des Großen Preises von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Das Ganze besprechen wir gleich hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com. Und wir kommen zum nächsten wichtigen Punkt des Großen Preises von Kanada und das sind die Bremsen. Denn auf keiner anderen Strecke im Formel 1 Kalender wird so viel und hart gebremst, wie es in Kanada ist. Die Fahrer verbringen auf einer Runde rund 25% der Zeit damit, das Auto abzubremsen. Auch wenn die Bremsen bei allen Formel 1 Teams ähnlich funktionieren, gibt es viele verschiedene Systeme. Und seit 20 Jahren sind die Bremsen in Kanada die große Herausforderung für die Formel 1 Teams. Das ist ein Zitat aus dem Artikel von Giorgio Piola, Ed Straw und André Wiegold für de.motorsport.com, wo über das Thema Bremsen sehr eingehend gesprochen worden ist. Diesen Link werden wir natürlich auch noch teilen und damit ihr euch das alles mal selber durchlesen könnt. Denn Ruben, was klar ist, dieses Bremssystem in der Formel 1, das ist mitnichten mit dem zu vergleichen, was wir in unserem Otto-Normal-Auto haben, mit dem, was in Formel 1 eine Formel 1 Bremse leisten muss, was ein Fahrer leisten muss, was ein Team leisten muss in Sachen Bremsen, das ist schon hochkomplex und eigentlich genau das, was ja die Formel 1 ist, nämlich dieser komplexe Sport, durch den der Laie manchmal gar nicht durchblickt und die Bremsen sind einer dieser Faktoren.
Ja, du sprichst es an, dass glaube ich gerade für den Otto-Normalverbraucher ganz schwer zu verstehen ist. Trotzdem dieser Artikel, den du gerade angesprochen hast von Giorgio Piola in erster Linie, der ist wirklich richtig gut, vor allem auch deshalb, weil sehr, sehr viele Zeichnungen und Erklärungen dabei sind. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen für dieses Thema Bremsen interessiert. Also da gibt es Zeichnungen zum Beispiel, wie funktioniert dieses Brake-by-Wire-System, was es ja seit einigen Jahren in der Formel 1 gibt. Es sind Detailaufnahmen dabei auch von den Bremsscheiben, von den Bremsschächten. Also das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ja, und das ist für die Teams vor allem ein schwieriges Thema, denn wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon häufig erlebt, dass diese oder auch gesehen, dass diese Bremsen in der Formel 1 ja wirklich im absoluten Limit arbeiten. Also das mir fällt gerade jetzt kein Beispiel mehr ein, wo wir das hatten, aber es gab auf jeden Fall einige Rennen, wo man das gesehen hat, dass wirklich die Bremsen am Limit waren, dass da teilweise auch dieser Bremsbelag dann beziehungsweise dieser feine Staub dann rausgeflogen ist aus den Bremsschächten.
Naja, aber zum Beispiel Romain Grosjean vor ein paar Rennen noch, wo die Bremsen hinten angefangen haben zu brennen.
Genau, das war auch ein Thema. Ich hatte jetzt noch ein älteres Rennen im Kopf. Das müsste das erste Rennen tatsächlich in Singapur damals gewesen sein. Oder das zweite Rennen war es, glaube ich, 2009, Singapur 2009. Ich glaube, da hatten wir mehrere Autos, die tatsächlich mit Bremsproblemen dann entweder ausgefallen sind oder am Ende aus Sicherheitsgründen dann nur noch ganz langsam fahren konnten. Ich weiß nicht, gibt's das Rennen bei F1 TV im Archiv? Falls ja, gerne mal nachschauen.
Singapur 2008, meinst du?
Nee, es müsste 2009 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich meine, da hätten ganz viele Probleme mit dem Bremsen gehabt.
Das, also 2008, glaube ich, mit Piquet und Alonso.
Genau, das war 2008.
2009.
Ich meine, das wäre das Braun-Jahr.
Ich glaube, da gibt es eine Review, aber ich glaube, dass ich das Ganze dann...
Jedenfalls, das war auf jeden Fall ein Rennen, woran ich mich jetzt spontan noch erinnern kann, wo es damals riesige Probleme mit den Bremsen gab und warum das so ist und was diese Bremsen leisten müssen, wie du gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall dann in diesem Artikel mal nachlesen.
Ich finde das verrückt, dass zum Beispiel, wenn wir mal auf die letzte Schikane gucken oder auf die Haarnadel, diese lange Gerade und dann geht's in die Haarnadel hoch, also vorbei an der Mauer, die Robert Kubica reingefahren ist. Und dann in diese Haarnadel hoch, 4,8 G, bevor sie, oder in dieser Haarnadelkurve, allein durch die Bremsenergie, also ist für uns, Ole, also wenn wir uns jetzt vorstellen, von unserem Gewicht 4,8 Mal, also das wäre schon eine Menge.
Ja, wäre schon heavy, muss man sagen. Also da würden wir vielleicht 5 Runden vielleicht aushalten. Ja. Also das ist ja auch nicht vergleichbar irgendwie mit einer Achterbahn oder sowas. Also das ist ja ein Vogelschiss dagegen. Das ist schon krass. Wobei man natürlich, glaube ich, auch sagen muss, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, wenn man selbst fährt, ist es immer noch, erlebt man das immer noch anders, als wenn man jetzt zum Beispiel Beifahrer ist oder eine Achterbahn mitfährt, wenn man also passiv ist. Muss man ja nur an Straßenauto denken, klar, andere Dimensionen, aber wenn jetzt jemand schnell, wenn man Beifahrer ist und jemand gibt irgendwie da richtig Gas, dann ist es schon irgendwie krass und beängstigend, aber wenn man das selbst macht, dann ist es, ja, okay. Und ich glaube, es ist halt so ähnlich, aber trotzdem 4,8 G ist schon, und das 70 Runden lang oder beziehungsweise das ganze Wochenende lang ist schon doll, muss man sagen. Robert Kubica hat da ja mal noch mehr G erlebt in der Kurve.
Ja.
Also das sollte man nicht unterschätzen. Also ist schon natürlich dann auch für die Autos sehr krass, ne? Wirkt natürlich auch irgendwie eine G-Kraft, aber für das Material ist es schon heftig. Aber das ist ja auch das, was Kanada so besonders macht.
161 Kilogramm liegen auf dem Bremspedal in der Schikane vor der Wall of Champions zum Beispiel auch. Also auch da haben wir ja die lange Gerade und damit abgebremst. In 1,6 Sekunden von 322 km/h auf 148 km/h. Und dann könnt ihr euch das mal vorstellen, wie viel das dann ausmacht, wenn ihr euch dann durch die Kurve schmeißen müsst. Bremsen, das sind natürlich dann auch wieder Themen, die das ein oder andere Team ins Schwitzen bringen. Nicht unbedingt jetzt die großen 3 Teams, aber dann die Teams dahinter oben. Und dann schließt sich daran natürlich die Frage an, die der Hörer Christian Thun bei uns in die Facebook-Gruppe gestellt hat. Eure Einschätzung des Kräfteverhältnisses um Platz 4, sein Tipp: Ocon, Magnussen und Hülkenberg hinter den Top-Teams. Gerade bei Magnussen und Haas, da ist ja das mit den Bremsen echt so eine Sache. Kriegen die das dieses Wochenende in den Griff, was glaubst du?
Ja, bei Haas ist ja einiges so eine Sache. Die mussten ja jetzt in Monaco das Auto im Prinzip komplett zurückbauen, weil sie permanent in dieser Saison diese Teile an den Bartsports verloren haben und im Prinzip sich dadurch in Monaco die komplette Aerodynamik kaputt gemacht haben. Sie haben jetzt angekündigt, dass in Kanada ein großes Update-Paket kommen soll. Sie haben ja bisher noch keins gebracht, weil sie einfach zu große Probleme hatten, dieses Auto überhaupt mal so zu bauen, dass es nicht auseinanderfällt. Alle anderen Teams haben ja schon in Spanien ihr großes Paket für die erste Saisonhälfte gezündet. Bei Haas gab es das bisher noch nicht. Die wollen jetzt eben in Kanada nachlegen. Und da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt. Also jetzt Bremsen, klar, sind auch ein Thema. Aber ich bin wirklich bei Haas vor allem drauf gespannt, ob dieses Auto jetzt dann eben auch mal so fahrtüchtig ist, dass es halt nicht während der Fahrt auseinanderfällt. Das ist ja schon kurios gewesen jetzt in dieser Saison, wie viel da eigentlich bisher schiefgelaufen ist. Und man hat diese Teile immer wieder verstärkt und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und ich glaube, wir werden es dann am Freitag schon sehen, ob dieses Ding jetzt dann dieses Mal endlich auch mal den Belastungen standhält. Ich glaube tatsächlich, wenn das funktioniert, dann hat Haas eine relativ große Chance, wieder zurückzufinden zu dieser Form, die sie ja zu Beginn des Jahres auch hatten, nämlich diese vierte Kraft zu sein, also sprich an der Spitze des Mittelfelds zu stehen. Aber dafür müssen sie halt echt ihre Probleme mal aussortieren, weil eigentlich, wenn man sich die WM anschaut, dann ist es eigentlich ein Witz, wo Haas momentan steht, weil sie haben, das sagen sie auch ganz selbstbewusst, das hat auch Günther Steiner gesagt, sie haben eigentlich das viertschnellste Auto. Das Problem ist halt, in der WM stehen sie auf Platz 8. Also die einzigen beiden Teams, die noch weniger Punkte gesammelt haben, sind Sauber und Williams. Und das ist nicht das, wo Haas mit diesem Auto eigentlich hingehört. Aber sie müssen halt wirklich schauen, dass sie jetzt diese Probleme aussortiert bekommen. Und wie gesagt, wenn dieses Update tatsächlich funktioniert, was sie jetzt zünden in Kanada, dann sehe ich das auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie da vorne im Mittelfeld mitfahren. Aber da haben wir halt dann noch einige Fragezeichen.
Vor allem richtig spannend wird doch auch Force India, weil die sind auf dem aufsteigenden Pfad sozusagen, kämpfen sich langsam in die Saison, dann das Mercedes-Update, wovon auch Force India profitiert und zwei Fahrer, die ja auch in Kanada, Ole, wissen, wie man auch miteinander und gegeneinander kämpft. Also wir erinnern uns an das letzte Jahr, als es da diesen zweiten großen Moment zwischen Ocon und Perez gab. Ich glaube, damals war es so, dass Ocon gerne vorbeigefahren wäre, aber Perez ihn nicht vorbeigelassen hat. Und also ein Wahnsinnsrennen für Force India und Christian Thun, wenn wir jetzt mal seine Reihenfolge so beachten, dann sieht er Ocon als Ersten nach den Fahrern der Top-Teams. Würdest du da mitgehen, Ole?
Schwierig. Ich glaube, da ist auch noch Renault so ein bisschen mit im Spiel, die man nicht unterschätzen sollte. Wenn man sich mal so anguckt, was Force India so dieses Jahr geleistet hat, war das nicht so viel. Klar, in Baku war man gut. Die Strecke ist der in Montreal nicht unähnlich, aber ich glaube nicht, dass Ocon da best of the rest ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn er wieder Lewis Hamilton vorbeilassen muss. Ich bin allgemein gespannt, was Force India machen kann dieses Jahr. Also letztes Jahr gab es ja dieses fast schon legendäre Teamduell zwischen den beiden, wo Ocon unbedingt vorbei wollte, aber ja, Perez gesagt hat, nö. Und am Ende, hat dann den beiden noch Sebastian Vettel in die Suppe geschwuppt. Also, aber ich glaube, so gut sind die dieses Jahr nicht. Würde mich dann ganz stark überraschen. Also Force India wirklich eine Enttäuschung dieser Saison, muss man sagen. Ist natürlich dann auch die Frage so allgemein, ob das was auch mit dem Mercedes-Motor zu tun hat. Das können wir nicht klären, aber es ist schon auffällig irgendwie. Aber Ocon, best of the rest, nie. Also ich glaube, da wird Renault noch besser sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie irgendwie die Top Ten mitfahren können und allgemein würde ich sagen, sehe ich schon, was die Force India angeht, Ocon so ein bisschen vorne.
Was ist mit Honda? Wobei ich das gerne so ein bisschen relativieren würde, also bitte. Force India Enttäuschung der Saison. Ja, das
eine,
würde ich nicht.
Ich würde
es tatsächlich nicht ganz so krass sagen, weil ich finde tatsächlich, es war eigentlich absehbar, dass sie diese überragenden Leistungen, die sie in den vergangenen Jahren gezeigt haben, auch nicht auf Dauer bringen können, weil dazu ist ihr Budget einfach zu niedrig. Ich meine, sie stehen momentan auf Platz 6 in der WM und die beiden Teams, die sie jetzt überholt haben im Vergleich zum Vorjahr, das sind halt Renault und McLaren. Und die haben halt ein Budget, was, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich sage einfach höher mal, deutlich höher ist auf jeden Fall als das von Force India. Und Force India, das glaube ich nämlich auch, sie haben es in den letzten Rennen zumindest geschafft, die Kurve zu kratzen. Also der Saisonbeginn war noch katastrophal, aber jetzt, gut, das Podium in Baku, das war ein bisschen glücklich, aber auch danach, sie haben in Barcelona gepunktet, sie haben auch in Monaco wieder ordentlich gepunktet. Von daher glaube ich schon, dass die auf dem richtigen Weg sind. Also die sind auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt die vierte Kraft jetzt momentan im Feld und vielleicht auch nicht in Kanada. Aber ich glaube schon, dass die jetzt auf einem guten Weg sind, zumindest wieder konstant zu punkten. Und dann halte ich es halt auch nicht für ausgeschlossen, dass sie vielleicht tatsächlich nochmal auch Druck auf McLaren aufbauen können, weil bei denen geht ja die Formkurve sogar eher nach unten, wenn wir uns die vergangenen Rennen mal anschauen. Haben jetzt in Monaco zum ersten Mal in diesem Jahr gar nicht gepunktet. Eigentlich ja eine Strecke, wo man von McLaren gesagt hat, naja, da sollten sie eigentlich ihre Vorteile, die sie angeblich haben, ausspielen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Insofern sollte man da Force India schon auf der Rechnung haben. Und deshalb finde ich auch, dass dieses Wort Enttäuschung ein bisschen zu hart ist eigentlich.
Okay, ja, das kann man absolut so sehen und so stehen lassen auch, finde ich. Lass uns doch mal ganz kurz über Renault sprechen und über dieses teaminterne Duell zwischen Hülkenberg und Sainz. Das ist immer noch, finde ich, eine sehr interessante Gemengelage bei Renault. Eigentlich sind sich alle einig, Sainz ist der schnellere Fahrer von den beiden. Hülkenberg ist der sauberere Fahrer von den beiden. Wer hat denn jetzt in Kanada eigentlich die größeren Chancen, wo man ja eigentlich eine Mischung bräuchte aus sauber und schnell Ruhm?
Boah, also das ist wirklich so eins dieser Duelle, wo man sagen muss, das fängt im Prinzip jeden Freitag wieder von vorne an, weil es geht so eng zu zwischen den beiden. Prognose wage ich mich da jetzt eigentlich überhaupt nicht abzugeben. Also bei allen anderen Teams, außer vielleicht noch Force India, da ist es ähnlich eng. Sonst hast du eigentlich bei allen Fahrern so einen kleinen Eindruck, in welche Richtung es gehen könnte. Aber wirklich bei Renault, das ist so eng, da würde ich jetzt erstmal gar nichts zu sagen wollen.
Bei Haas auch? Das ist jetzt interessant, weil du schließt jetzt Haas quasi aus, also würdest du sagen, Magnussen ist jetzt Grosjean enteilt?
Enteilt in dem Sinne, dass er momentan einfach den psychologischen Vorteil auf seiner Seite hat. Das hätte ich tatsächlich zu Saisonbeginn nicht so kommen sehen, aber nach dem, was wir jetzt alles gesehen haben in diesem Jahr bisher, ist für mich momentan bei Haas Grosjean der bessere Fahrer. Also er hat wirklich seinen Job besser gemacht. Klar, es war bei Grosjean auch ein bisschen Pech dabei, aber ich meine, Magnussen ist halt im Endeffekt der Mann, der auch die Punkte geholt hat. Und ich finde schon, das Momentum, was man immer so schön anspricht, das ist momentan definitiv auf seiner Seite. Also ich sage nicht, dass Romain Grosjean das nicht nochmal herumreißen kann, dieses interne Ruder sozusagen. Aber jetzt für den Moment sage ich schon, ja, Magnussen ist der Bessere.
Okay. Blicken wir nochmal kurz auf Honda, Ole. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie kommen zwar mit Maximum 40 PS mehr an, sagen wir mal, sie geben 20 PS mehr frei. Einfach mal so in den Raum geworfen. Für mich ist Honda, also Toro Rosso Honda, eigentlich auch so ein Team, was mich immer mal wieder überrascht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass einer wie Pierre Gasly auf so einer Strecke, wo er auch ein bisschen racen kann, ich glaube, das kann er ganz gut, dieses Racen, doch nochmal für Furore sorgen kann und die starke Leistung aus Monaco sogar vergolden kann. Für mich, ganz ehrlich, ist Toro Rosso ein absoluter Kandidat auf die Punkte. Wie siehst du's?
Ist schwierig. Also Honda, man sagt immer Honda, aber es ist ja im Prinzip Honda.
Ja, es ist im Prinzip
Honda. Ist immer so eine Wundertüte irgendwie. Also es kann sein, dass sie irgendwie mit Williams und Sauber um die Plätze fighten hinten. Das ist genauso möglich als, ja, also wie Punkte, weil witzigerweise hat der Toro Rosso hätte nicht die allerschlechtesten Topspeed-Werte dieses Jahr gehabt. Von daher würde mich das gar nicht wundern. Und ja, hat auf den, ja doch, ja, ich will nicht sagen winkeligen Kurs, aber er müsste eigentlich auch zur Strecke passen. Daher würde mich das nicht wundern. Aber kann genauso gut sein, dass beide irgendwie dann kaputt gehen und man dann irgendwie Strafen kriegt oder sowas. Also das ist ja immer, ist ja immer so oder so. Aber wenn, dann würde ich auch sagen natürlich, dass Pierre Gasly, der jetzt auch wirklich angekommen ist in der Formel 1, der sein Talent auch genauso wie Charles Leclerc definitiv unter Beweis stellen kann, im Gegensatz zu jemandem, zu dem wir sicherlich gleich noch kommen, durchaus die Möglichkeit hat, hier wieder eine Überraschung zu schaffen, würde ich nicht ausschließen. Allerdings wird es da wahrscheinlich nur um Platz 9, 10 gehen. Also es kommt drauf an, wie man sich in der Quali schlägt, wenn man da ein ganz gutes Ergebnis hat und vielleicht einen guten Start hat, dann kann man das auf jeden Fall. Sie haben es ja auch dieses Jahr schon unter Beweis gestellt, aber genauso wie sie es unter Beweis gestellt haben, genauso mies waren dann einige Rennen. Ich bin halt auch gespannt, was Brandon Hartley machen kann. Also vielleicht kann der ja auch für eine Überraschung sorgen, aber ja, also dass Gasly der bessere von den beiden ist, ich glaube, es ist außer Frage. Von daher, ja, bin ich gespannt drauf. Es ist halt die Frage so, was zum Beispiel McLaren und Sauber machen. Also davon hängt das ja so ein, und auch was Haas macht. Also da würde man natürlich sagen, Haas, ja, müsste eigentlich liegen, aber wir haben es ja dieses Jahr auch schon gesehen, es kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Also es ist in diesem Mittelfeld immer interessant, es ist von Strecke zu Strecke irgendwie immer komplett unterschiedlich, aber das macht's ja auch so interessant.
Damit wir uns nicht nachsagen müssen, nicht über alle Teams mal gesprochen zu haben. Sauber mit den beiden Fahrern Charles Leclerc und Marcus Ericsson, glaube ich, haben nur Chancen auf Punkten, wenn es wirklich ein chaotisches Rennen wird. Klar, auch da wissen wir nicht, wie das Update von Alpha bzw. Ferrari funktioniert. Vielleicht gibt das auch nochmal so ein bisschen extra Energie und da auch Charles Leclerc, der einen sehr unglücklichen Monaco Grand Prix hatte, aber davor, finde ich, super gefahren ist. Deswegen möchte ich mal einen Punkt aufgreifen, der dann auch gleich für Williams interessant wird, denn wir haben ja einen mit Lance Stroll, der einen Heim-Grand Prix hat, der Kanadier, Florian Oswald. Inwiefern beeinflussen Heim-Grand Prix die Ergebnisse der Fahrer? Also jetzt Lance Stroll, letztes Rennen mit Charles Leclerc, lass mir mal außen vor. Finde ich eigentlich unfair, das zu sagen, Ruben, dass man das Rennen außen vor lassen sollte, denn Charles Leclerc ist ein hervorragendes Rennen gefahren und war einfach Opfer der Technik, dass die Bremsen nicht mehr funktioniert haben und der hinten auf Hartley draufgefahren ist, weil er war richtig gut unterwegs. Was jetzt der Heim-Grand Prix für Lance Stroll bedeuten könnte, also ich glaube bei weitem nicht mehr das, was es letztes Jahr für ihn war, nämlich ein absolutes Märchen, denn davon ist Williams ganz weit entfernt und wenn es diesmal wieder irgendwie klappen sollte, dann ist das ein echtes Märchen und wäre wahrscheinlich das größte Wunder der Formel-1-Geschichte nach dem Sieg von Jean Alesi 1995, vielleicht erstmal ein Wort zu Leclerc zum letzten Rennen, weil ich finde die Kritik hier einfach zu hart von Florian, und auch dein Wort zu Williams und zu Sauber.
Ja, ich finde auch, dass Leclerc in Monaco ein absolut fantastisches Rennen gefahren ist eigentlich, was vielleicht tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass es halt wirklich sein Heimrennen war. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Nico Rosberg auch in Monaco immer sehr, sehr gut war und für den war es ja gewissermaßen auch ein Heimrennen. Er ist ja in Monaco aufgewachsen, hat da gewohnt, auch wenn er natürlich deutscher Staatsbürger war, aber für ihn war es halt in gewisser Weise auch ein Heimrennen und der war da halt auch schon immer sehr, sehr gut, auch in dieser Zeit, bevor Mercedes dominiert hat. Was Lance Stroll angeht, der hat ja tatsächlich letztes Jahr in Kanada bei seinem Heimrennen seine ersten Punkte in der Formel 1 überhaupt geholt, also auch bei dem war das psychologisch sicherlich ein Faktor. Und für ihn war es ja damals auch so ein bisschen der Befreiungsschlag. Ist dann danach in Baku aufs Podium gefahren, mit ein bisschen Glück natürlich. Aber bis zu diesem Rennen in Kanada, wenn wir uns mal zurückerinnern, haben eigentlich 2017 alle gesagt, dieser Lance Stroll gehört eigentlich nicht in die Formel 1, weil er wirklich sehr, sehr schlechte Vorstellungen teilweise abgeliefert hatte. Eben auch ohne Punkte zu einem Zeitpunkt, um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, als Williams ja eigentlich noch ein halbwegs gutes Auto hatte. Also Felipe Massa ist in diesem Auto, wenn wir uns zurückerinnern, regelmäßig mitgefahren an der Spitze des Mittelfeldes zumindest. Das sieht natürlich 2018 jetzt völlig anders aus. Und das ist eigentlich auch der Grund, um dann gleich mal den Bogen zu schlagen auf dieses Jahr, warum ich auch nicht glaube, dass Lance Stroll oder Sergei Sirotkin in diesem Jahr Punkte holen werden, weil der Williams ist einfach nach wie vor schlecht. Und der wird auch in Kanada schlecht sein. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ja, Mercedes wird dieses Update bringen, auch für die Kundenteams. Aber Williams ist einfach zu schlecht. Also sofern es da nicht irgendwie 3 Safety-Car-Phasen gibt und davon Stroll oder Sirotkin großartig profitieren werden, werden die auch in Kanada wieder hinterherfahren. Ihr habt es ja auch vorhin schon mal angesprochen, sie waren jetzt in den Vorjahren immer relativ gut in Kanada, zumindest damals, als Valtteri Bottas noch für Williams gefahren ist, der ja auch dann regelmäßiger Gast war tatsächlich auf dem Podest in Montreal. Aber in diesem Jahr sehe ich da keine Chance.
Noch was zu ergänzen, Ole?
Nee, also ich glaube, da muss ein Wunder geschehen. Wobei natürlich Stroll kann das, überrascht einen ja immer wieder, so wie auch in Monza letztes Jahr. Also ganz ausschließen würde ich es dann nicht, allerdings auch nur bei Lance Stroll. Also ich glaube nicht, dass Sergei Sirotkin hier irgendwas machen kann. Ich glaube auch nicht, dass der dieses Jahr noch irgendwas machen wird. Aber ja, der Williams ist einfach, und da brauchen sie auch das Update von Mercedes nicht bringen, weil daran liegt es nicht, sondern es liegt einfach an dem Auto selbst, was kompletter Fehlgriff ist. Sollte man vielleicht einfach irgendwie nochmal neu anfangen, nochmal ein neues Auto bauen oder sowas, weil das ist halt wirklich, wirklich ganz schlimm und ich wüsste halt nicht mehr, das ist, ja, ist so ein bisschen wie beim HSV dieses Jahr, ich wüsste nicht, wer da schlechter sein sollte, deswegen, ja, nee. Also ich glaube auch, dass Sauber hier wieder, zumindest Charles Leclerc, Entschuldigung, hat er ja selbst gesagt, dass er so heißt, hier wieder gut sein wird. Deswegen glaube ich nicht, dass hier Williams irgendwas machen kann. Also das ist halt wirklich traurig. Williams ist halt wirklich, also das...
Ja, um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, also auch wenn wir da jetzt ein bisschen hart sind mit Williams, auch Christian Nimmervoll ist das ja gerne mal, aber er hat es ja eigentlich auch ganz gut erklärt. Es ist halt mehr so dieses, also da schwingt, glaube ich, bei uns allen auch so ein bisschen Frust mit, weil Williams halt eigentlich ein Team ist, was wir grundsätzlich alle mögen, weil es halt eine sehr große Vergangenheit hat in der Formel 1 und die dann so hinterherfahren zu sehen, es tut halt für den Formel 1-Fan, glaube ich, auch ein Stück weit weh einfach und ich glaube, deswegen sind wir aber auch so hart in unseren Beurteilung teilweise, weil wir halt wirklich sagen, Leute, das kann halt nicht sein. Das gehört sich halt nicht, dass Williams Letzter der Weltmeisterschaft ist. Und ich glaube, das spielt da auch eine Rolle dabei, wenn wir halt teilweise sagen, dass dieses Auto einfach zu schlecht ist, was es ja auch ist. Aber gerade eben gemessen an den Maßstäben, die man zumindest als Fan, der die Formel 1 schon seit Jahren und beziehungsweise Jahrzehnten verfolgt, an Williams anlegt, nach diesen Maßstäben gemessen, ist es halt einfach, ja, auf gut Deutsch gesagt, ein Witz.
Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Fernando Alonso nicht zu Williams gewechselt ist. Ich glaube, da hat er einmal was richtig gemacht, was Teams angeht.
Ich glaube, es ist aber auch ein Stück weit dem geschuldet ist, dass Williams ja selber von sich behauptet, mehr zu sein. Also ja,
wie der HSV eigentlich.
Ja, wie der HSV. Aber immer noch, also so ein bisschen, McLaren und Williams, das sind so diese beiden Teams, die natürlich sehr gerne mehr sein wollen, aber derzeit absolut nicht mehr sein können als das, was sie sind. McLaren zum Glück noch ein Stück weit besser im Vergleich zur letzten Saison noch.
Ja, aber McLaren macht ja wenigstens was draus. Die wollen ja zumindest irgendwie was machen und betreiben irgendwie Imagepflege dadurch, dass sie Fernando Alonso überall auf der Welt, in die Weltgeschichte schicken und versuchen halt was zu machen und fahren ja auch gute Ergebnisse, natürlich nicht für ihre Verhältnisse, aber was Williams da macht, das ist, ich glaube, Williams, die denken immer noch, dass Nigel Mansell gleich um die Ecke kommt und jeden Rekord erreicht. Ja. Also das ist halt der krasse Unterschied. Und das ist halt die zwei größten Teams der 80er und 90er und ja, nicht der 10er.
Das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Also ich finde zumindest, man hat bei McLaren das Gefühl, es tut sich was. Ob sich letztendlich wirklich was tut, ist immer die andere Frage. Aber bei McLaren hat man halt so das Gefühl, die versuchen was, die sind jetzt mit Renault unterwegs. Gut, das war jetzt auch nicht der große Heilsbringer, aber es geht zumindest ein bisschen vorwärts. Sie haben sich jetzt ein bisschen rehabilitiert. Und bei Williams hat man einfach das Gefühl, da tut sich gar nichts. Also man hat das Gefühl wirklich, die lassen das jetzt noch so ein bisschen weiterlaufen, werden von Jahr zu Jahr schlechter und ja, also mal schauen, wo das endet.
Ja, aber sorry, jetzt weiß ich aber auch nicht, weil im Endeffekt bei McLaren sich doch gar nicht so viel getan hat, außer dem Motor, weil der Motor jetzt besser ist als der Honda-Motor, die Schwächen des Chassis, und darüber spricht ja auch keiner, sind doch immer noch da.
Also das stimmt
tatsächlich. Es kann doch keiner sagen, Entschuldigung, jetzt muss ich mal aussprechen, es kann mir doch keiner glaubhaft vermitteln, dass bei McLaren zufrieden sein kann mit dem, was man jetzt aktuell erreicht. Bei dieser großen Fresse, die sie teilweise haben, jetzt rudern sie immer mal wieder zurück. Und ja, McLaren war schon immer gut darin. Ich lese gerade The Mechanic von Mark Elvis Priestley, der ehemals Mechaniker bei McLaren war. Die waren schon immer so, dass sie die Leute durch die Weltgeschichte geschickt haben, PR-Events haben machen lassen. Ja, sie lassen Fernando Alonso auch mal ein bisschen andere Sachen fahren, aber doch auch nur, damit Fernando Alonso nicht auf die Barrikaden geht und den Laden komplett verlässt, weil ohne Fernando Alonso wäre McLaren gar nichts.
Wenn ich da kurz unterbrechen darf. Und natürlich, weil das natürlich die Aufmerksamkeit auf McLaren so ein bisschen
sicher, klar, angehen. Sicher, eben. Und da waren sie immer schon gut drin. Aber nichtsdestotrotz ist McLaren und Williams gehen eigentlich Hand in Hand in dieselbe Richtung, nämlich so sehr in der Vergangenheit zu leben und von diesen Lorbeeren der Vergangenheit irgendwie essen zu wollen, dass sie gar nicht merken, dass der Teller immer leerer wird. Und ja, McLaren hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber es ist noch lange nicht da, wo man, glaube ich, selber sein will. Und bei Williams ist es ja noch gravierender eigentlich. So,
das war. Also da gebe ich dir absolut recht. Natürlich ist man bei McLaren nicht damit zufrieden, wo man steht. Die sagen ganz offen, die wollen um Weltmeisterschaften mitkämpfen und nicht darum, Best of the Rest zu sein. Das ist eh klar. Ich sage ja auch, es ist eine gefühlte Sache. Ich persönlich habe das Gefühl, bei McLaren tut sich eher noch was als bei Williams. Also das sind auch solche Geschichten wie zum Beispiel, was ja ein sehr großer Schritt war, dass zum Beispiel jetzt Ron Dennis nicht mehr da ist bei McLaren. Das ist ja schon ein gewisses Zeichen, was man damit auch setzt, dass man jetzt eben einen Neuanfang machen möchte und sich eben auch ein bisschen löst davon, von dieser Vergangenheit. Wie du ja gerade gesagt hast, dieses Gefühl, nur in der Vergangenheit zu leben. Ich habe das Gefühl, man ist bei McLaren auf einem besseren Weg, sich davon zu lösen und eben in eine neue Ära zu gehen, wenn man so möchte, als bei Williams.
Hätte man sich bei Williams früher von Frank Williams trennen müssen? Also hätte man forcieren müssen, dass das Team irgendwie veräußert wird oder so?
Naja, also das ist die Frage. Also ich persönlich würde sagen, nein, weil Frank Williams grundsätzlich hatte jetzt ja in dem Team sowieso nicht mehr allzu viel zu sagen. Ob Claire Williams die richtige Person ist, ist wieder eine andere Frage. Das möchte ich an der Stelle noch nicht beurteilen. Nur jetzt hat man halt die Situation, wo man im Prinzip, das kann man ganz klar so sagen, im Prinzip am Tropf hängt von einem Lawrence Stroll, weil ohne den könnten sie den Laden wahrscheinlich dicht machen, weil jetzt ist der Martini-Deal noch weg, dann demnächst. Und ich weiß nicht genau, wie man sich in diese Situation gebracht hat, aber Fakt ist, man hat diese Situation, wo man sowieso die Geschicke des Teams im Prinzip nicht mehr selbst in der Hand hat. Also man kann sich ja selbst die Fahrer jetzt nicht mehr selbst aussuchen, weil man muss jetzt auf zwei Paydriver setzen, bei allem Respekt vor den beiden, aber nichts anderes ist es ja. Weil niemand kann mir zum Beispiel erzählen, wenn Williams die freie Wahl hätte, dass die sagen würden, oh, dann fahren wir aber mal mit Stroll und Sirotkin, weil das sind die beiden Fahrer, die wir haben wollen. Natürlich sind das Paydriver. Und das ist halt eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich glaube, es war Marc Surer, der gesagt hat, er ist sogar ganz froh drum, dass es bei Williams jetzt so läuft, weil das einfach das beste Beispiel dafür ist, wie man ein Team eben durch die falsche Fahrerwahl unter anderem auch mit in den Ruin treibt. Und das sind halt auch alles solche Sachen. Also McLaren kann sich halt immerhin noch leisten, einen Fernando Alonso als Fahrer zu verpflichten. Das ist ja, halt auch wieder so
ein Unterschied. Sie fahren halt auch dann Ergebnisse ein. Die sind dann irgendwie nur Platz 6, 7, 8, aber kommt wenigstens was und es ist eine Verbesserung zu den Jahren davor. Also bei Williams kommt halt nichts. Mittlerweile glaube ich, dass Claire Williams die neue Monisha Galtenborn ist. Also das ist
tatsächlich ein Vergleich, der drängt sich fast auf, ja.
Und selbst auch bei Sauber. Also selbst bei Sauber bewegt sich halt was. Die sind zwar immer noch halt hinten, aber da bewegt sich zumindest was. Da hat man Alpha, da hat man Charles Leclerc, der wirklich Talent hat. Und ich will jetzt, ich saß ja hier auch öfter, ich glaube schon, dass Lance Stroll auch Talent hat, aber mit einem Sergej Sirotkin an der Seite und mit diesem Auto, ja, was will man da ernsthaft erreichen? Und ja, klar, Frank Williams, ja, hätte man, vielleicht hätte man ihn früher gehen lassen müssen, aber gehen lassen müssen. Aber dann ist ja immer noch Claire Williams da. Also es bleibt ja irgendwie in der Familie. Also vielleicht müsste man da wirklich, wirklich was, ja, das ist, macht ja keinen Unterschied. Also, und man hat sich auch zu sehr in den letzten Jahren auf diesen Martini-Deal, der sicherlich ganz gut war und auch schicke Autos und teures Merchandise gebracht hat, und auf den Mercedes-Motor verlassen. Aber wenn man sich mal da vorher in der 2013 war, man halt auch super, super schlecht um die Jahre, ganzen Jahre davor. Und da ist man jetzt halt wieder. Und ich sehe da ehrlich gesagt keine Verbesserung, weil man kommt da, man wird da auch nicht rauskommen, weil, wie du schon gesagt hast, man muss Paydriver nehmen. Und ich würde halt auch sagen, dass es bessere Paydriver gibt als Sergej Sirotkin. Und vielleicht sollte man einfach dieses Jahr, dann ist es ja auch die Frage, wer will denn da als Sponsor einsteigen? Also, da sehe ich keinen. Steht dann da irgendwie Stroll dann auf den Seitenkästen drauf oder sowas? Oder der hat doch irgendwie seine Bekleidungsfirma. Steht das dann da drauf? Oder holen sie Sean Galen und schreiben da irgendwie KFC noch mit drauf? Oder ich weiß nicht. Das ist, ich sehe da keine Verbesserung, auch wenn man Paddy Lowe geholt hat. Aber der hat ja eigentlich noch schlimmer gemacht, was das Auto angeht. Also das ist wirklich traurig mit anzusehen. Und da hat man die falsche Richtung gepokert. Also man hat zwar, also ich glaube, man hat das unter dem Hintergrund getroffen, dass ja der Martini-Deal halt ausläuft, ja, ganz regulär, und dann hat man dann zwei Paydriver geholt, um die ganzen Leute zu bezahlen. Aber man tut sich damit jetzt nicht so einen richtig großen Gefallen, muss man sagen. Deswegen die Frage, wie soll das in den nächsten Jahren werden? Also bei einem talentierten Fahrer wird man, oder einen etablierten Fahrer wird man da nicht reinsetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass Valtteri Bottas, wenn er jetzt bei Mercedes rausfliegen sollte oder so, sagen wird, oh, Williams, das ist eine richtig gute Idee, da gehe ich jetzt mal hin. Oder jemand wie Felipe Massa irgendwie, der gesagt hat, ja, dann gehe ich auf meine alten Tage nochmal zu Williams. Also da will, glaube ich, keiner mehr hin. Und da ist es wahrscheinlich realistischer, dass wir da irgendwie Pastor Maldonado wiedersehen oder Gaston Masakane als irgendwie, keine Ahnung, Sergio Perez oder sowas. Also das ist wirklich, es ist einfach traurig. Und da wird auch dieses Jahr nichts mehr kommen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, wer soll da schlechter sein? Und gerade auch Sauber, haben wir ja auch schon gesagt, da kommt halt auch Leistung. Und deswegen, ja, vielleicht sollte man sich bei Williams überlegen, habe ich, glaube ich, in einer der vorigen Ausgaben schon gesagt, einfach zu sagen, so, pass auf, das Kapitel Williams ist jetzt vorbei. Das Team heißt ab sofort anders, heißt jetzt Stroll Racing oder sowas. Und wir lassen jetzt Williams sein und machen jetzt irgendwie mal einen harten Cut.
Wir machen jetzt auch einen harten Cut, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt noch weiter in dieser Diskussion verstricken, dann haben wir noch 2 Stunden Sendezeit. Wir vertagen das einfach, weil ich finde das interessant, und wir sollten da auch nochmal irgendwie versuchen, jemanden vielleicht in die Sendung zu bekommen, der mal bei Williams war. Vielleicht mal jemanden, der... Ralf vielleicht, Alexander Wurz war nicht auch mal bei Williams?
Ja,
deswegen. Also vielleicht kann man ja mal mit Leuten sprechen, die auch das Team kennen. Ja, ist er ja wirklich eigentlich, ne? Also man weiß nicht so genau, was er bei Williams macht, aber irgendwas macht er da.
man weiß es nicht, aber er scheint da zu sein, auf jeden Fall.
Vielleicht kann man da ja mal ein bisschen was... Jacques Villeneuve?
Nicht.
Jacques Villeneuve wäre toll, aber ich glaube, der hat nicht so viel Positives zu erzählen im Endeffekt.
Nee.
Aber wir halten das auf der Agenda. Also keine Sorge, Freunde, das werden wir besprechen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, dass wir das nicht zu lang halten. Deswegen machen wir jetzt noch eine kurze Pause. Sprechen dann gleich über das Thema Reifen, über Boxenstops und natürlich auch über das, was ihr so an Input geleistet habt rund um die Wall of Champions und andere Themen. Der Kessel bunt ist. Er kommt zurück hier zur Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei an Tag 1 und 2 ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3 ab 13.45 Uhr und am Finaltag ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und an deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
ein letztes Mal begrüßen wir euch ganz herzlich zurück zur Vorschau auf den großen Preis von Kanada in Montreal, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Ein weiteres wichtiges Thema rund um dieses Rennen sind natürlich die Reifen. Ja, es wird ja auch wieder in den Kessel Buntes von Pirelli gegriffen. Es ist relativ rot und pink. Wir haben die roten Supersoft-Reifen, die lila Ultrasoft und die pinken Hypersoft-Reifen. Ja, und das ist natürlich, finde ich, dann doch eine interessante Mischung, kann man fast sagen. Also die weichste Mischung bei einem Rennen, wo ja auch das Überhitzen der Bremsen dafür sorgen kann, dass die Reifen in Mitleidenschaft gezogen werden. Könnte das bedeuten, dass es spannend wird in Sachen Boxenstops, Ruben? Oder glaubst du, es wird wieder ja ganz konservativ irgendwie ein Qualifikation auf dem Ultrasoft-Reifen und oder auf dem Hypersoft-Reifen und im Rennen eine Einstoppstrategie auf Supersoft, wie Alexander Loster vorschlägt? Oder vielleicht ganz anders? Was ist so dein Gefühl vor diesem Rennwochenende?
Naja, mein Gefühl ist tatsächlich eher, dass es am Ende doch wieder auf ein Einstopp-Rennen rauslaufen wird, weil egal, was Pirelli versucht hat, die im Endeffekt versuchen trotzdem die meisten ja bei jedem Grand Prix wieder mit einem Stop durchzukommen. Was interessant sein könnte, ist, dass Mercedes diesen Hypersoft-Reifen nicht so wirklich vertraut, weil wenn man sich mal anschaut, wie viele Sätze die bestellt haben oder alle Teams bestellt haben, alle Teams haben 7 oder 8 Sätze Hypersoft bestellt und Mercedes nur 5. Also die scheinen tatsächlich mit dieser weichsten Mischung leichte Probleme zu haben oder glauben zumindest die zu haben. Und wenn das tatsächlich so kommen sollte und sich dann aber herausstellt, dass der Hypersoft für die anderen Teams funktioniert, dann könnte Mercedes tatsächlich in leichte Schwierigkeiten kommen. Wie das letztendlich sein wird, weil niemand hat diesen Hypersoft bisher in Montreal gefahren, von daher ist das relativ schwer vorhersehbar, werden wir dann am Freitag abwarten müssen. Da wird sich dann sicherlich in den Longruns schon zeigen, wer damit gut zurechtkommt und wer nicht. Aber ja, also vielleicht sehen wir ja wirklich mal ein Rennen, wo die Teams dann wirklich auf unterschiedliche Strategien setzen. Vielleicht muss Mercedes dann zum Beispiel auf 2 Stops setzen, Ferrari versucht mit einem durchzukommen. Das wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir das mal sehen würden. Das war ja eigentlich auch das Ziel vor dieser Saison, dass wir mal unterschiedliche Strategien haben. Es hat bisher eher so bedingt gut funktioniert, aber ja, vielleicht sehen wir es ja in Montreal mal zur Abwechslung.
Bin da wirklich sehr gespannt drauf, auch ja, wie die Teams damit umgehen und wie die Autos auch unterschiedlich reagieren mit den Reifen, auch auf einer Strecke, wo es jetzt auch darum geht, durch Brems, ja vielleicht auch Bremsplatten, seine Reifen ja auch eigentlich komplett zu zerschießen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, Ole, dass es mehr als einen Stop gibt, ehrlich gesagt, aber mein Gefühl sagt mir auch eher, das wird wieder ein Einstopp-Rennen.
Ja, also mein Gefühl auch, das ist ja auch das, also man täuscht sich ja immer, man denkt immer, ja, das, also sie müssen auf jeden Fall 2-mal stoppen, aber irgendwie schaffen sie es dann, die Reifen zu managen, oder man fährt halt absolut langsam, sodass man ja nur einmal kommen muss. Ich denke, einige Teams werden halt auch versuchen, sich auf dem Ultrasoft zu qualifizieren und wenn man das macht, dann ist das sowieso ein Einstopp-Rennen. Ich denke aber auch, dass wir ja, wenn man jetzt mit dem Hypersoft beginnt und dann, keine Ahnung, 15 Runden oder so vielleicht damit fahren kann, dann wechselt, dann wird es so wie in Monaco sein, dass man dann durchfährt, weil man sich einen zweiten Stop ja auch gar nicht mehr erlauben kann heutzutage irgendwie, weil dann sonst das Rennen halt irgendwie futsch ist. Und das ist halt das, was es so interessant macht. Also ich würde nicht darauf wetten, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal guckt, bei der Menge an Hypersoft, die man mitgenommen hat bei den meisten Teams, außer bei Mercedes, dass man, also ich glaube, die gehen schon davon aus, dass der auch ein bisschen halten wird und nicht nach irgendwie 2 Runden irgendwie kaputt geht. Also ich denke schon, dass man da wieder mit einem Stop fahren wird.
Ja, vor allem aus der Erfahrung heraus. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren so oft gehabt, dass wir vorher gesagt haben, die müssen auf jeden Fall 2 Stops machen. Das geht gar nicht anders. Und dann sind sie doch mit einem alle wieder durchgefahren, ne? Und deswegen ist da wirklich das Vertrauen in Pirelli in der Hinsicht so ein bisschen erschüttert, glaube ich.
Okay, dann haben wir natürlich noch eine der ganz, ganz wichtigen Fragen. Wer landet in der Wall of Champions? Haben einige gefragt. Ich will eure Tipps hören, Leute.
Ich sag mal gar keine.
Oha, das glaube ich wiederum nicht.
Ich glaube, also Berührungen wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht, also nicht im Rennen, aber im Training könnte ich mir tatsächlich Vettel gut vorstellen, weil er lotet natürlich die Limits immer extrem aus. Und ich glaube tatsächlich, im Training könnten wir ihn da an der Wand stehen sehen.
Also wenn, bin ich eigentlich für Lewis Hamilton. Also das wäre, glaube ich.
War der schon mal drin?
Nee, ich glaube nicht, der muss noch.
Der muss
Lewis Hamilton noch, und Lance Stroll. Also wenn ich davon ausgeht, dass welche da reinfliegen.
Also ich sag ganz spontan beide Haas.
Nee, die fahren ja geradeaus, weil Bitte nicht bremsen. Ja.
Nee, also es ist wirklich schwer. Also ja, der interessanteste Name, der hier genannt wird, ist ja Max Verstappen, ne? Also
ja, aber das wird ja nicht passieren.
Genau, das ist so offensichtlich eigentlich.
Das ist wirklich zu offensichtlich, ne? Also das ist für mich auch, aber es ist ein interessanter Faktor, den hier jemand anspricht, Sascha Metz. Hi Leute, mich würde interessieren, ob ihr auch der Meinung seid, dass ein vernünftigerer Max Verstappen auch ein langsamer Max Verstappen ist.
Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt ausschließen muss. Ich glaube, man kann auch vernünftig und trotzdem schnell fahren. Also es gibt vielleicht in einem Rennen gibt es vielleicht maximal so zwei, drei Situationen, wo man sagen könnte, naja, da hätte er es jetzt nicht so übertreiben sollen. Aber wenn er da dann in der Situation vernünftiger in Anführungszeichen gewesen wäre, hätte er, glaube ich, jetzt auch jeweils nicht so viel Zeit verloren. Also ich glaube schon, dass er diese Fehler, die er macht, abstellen kann und trotzdem noch schnell sein kann. Und das muss er auch können, weil anders würde er nicht Weltmeister.
Ich denke aber, er wird sie nie ganz abstellen können. Ich denke, das wird so wie bei Alesi oder Gilles Villeneuve sein. Das wird er niemals komplett schaffen, weil das ist gegen seine Natur. Ich glaube aber, dass er natürlich lernen wird und vielleicht in einigen Situationen mal überlegen wird, das mache ich jetzt vielleicht mal nicht. Da ist aber halt auch wieder das Alter. Also der hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Also das wird, glaube ich, zu sehr dramatisiert.
Ja, das ist ja tatsächlich so der Punkt. Also Max Verstappen ist gerade mal 20. Und ja, man hat das Gefühl, eben, der fährt seit 10 Jahren in der Formel 1 rum. Ja. Also das ist halt mit 20 Jahren, ich glaube, war zum Beispiel ein Lewis Hamilton, oder bin mir sicher, Lewis Hamilton war mit 20 Jahren noch gar nicht in der Formel 1, als Beispiel jetzt mal. Also der hat ja noch alles, was Lewis Hamilton damals in der GP2 gelernt hat, sozusagen, abseits des Mainstreams, das lernt ein Max Verstappen jetzt quasi live in der Formel 1. Ja. Also das darf man halt bei seinem Alter nie vergessen.
Ich glaube, das ist ja auch das, was Lewis Hamilton immer wieder sagt, ne? Dass in dem Alter von Max Verstappen er noch nie so in der Formel 1 gefahren wäre. Irgendwann hat er mal sowas gesagt in der Richtung, und Max Verstappen da ja auch ein Stück weit auch gelobt, auch wenn er das vielleicht heute nicht mehr so sagen würde. Ja, dann würde ich euch die Tipps natürlich zu Hause auch an die Hand geben wollen. Also nicht unsere Tipps zum Rennen, die kommen gleich am Ende, aber vielleicht, dass ihr auch postet, was ihr denkt, wer in der Wall of Champions landet. Das ist natürlich auch vielleicht für euch ganz interessant, das mal mit euch gegenseitig auch auszudiskutieren. Das könnt ihr in der Starting Grid F1 Fansgruppe machen, das könnt ihr bei Twitter machen. Wenn ihr uns folgen wollt, @RubyWestside, wenn ihr Ruben Zimmermann folgen wollt, wenn ihr Ole Waschkau folgen wollt, @MikeWeiss, MikeWice, und wenn ihr mir folgen wollt, @KS_0811, #StartingGridMSR bei Twitter. Und gerne auch auf unserer Facebook-Seite, dort könnt ihr liken und natürlich auch mit Fans diskutieren, aber am besten natürlich in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, ist eine geschlossene Gruppe, aber es wird natürlich jeder reingelassen. Und ja, eure Tipps, wer fliegt in die Wall of Champions, dort gerne gelesen, und unser Tippspiel kicktipp.de/startinggridmsr, dort könnt ihr mittippen und euch mit, ja, ich weiß gar nicht, wie viele da mittlerweile mitmachen, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und einen Preis wird es auch noch geben, ne? Also macht euch keine Sorgen, es wird einen Preis geben, auch am Ende dieser Saison, aber der ist immer noch nicht fix. Und bis dahin können wir es einfach nicht sagen, was es ist.
Kevin, wenn du schlau bist, sagst du einfach, du weißt den Preis schon, aber der wird erst am Ende der Saison bekannt.
Ich weiß den Preis schon, aber der wird erst am Ende der Saison bekannt gegeben. So. Ja, ist doch auch mal schön. Einfach mal ins Blinde tippen und gucken, was ihr gewinnt. Vielleicht einfach nur so eine verranzte Schumi-Kappe. Das wollt ihr doch alle haben. Kommen wir jetzt wirklich mal zum Kessel Buntes und zu euren Fragen, die ein bisschen abseits des Renngeschehens in Kanada sind. Niklas Albrecht hat den Anfang gemacht. Wie groß bzw. umfangreich kann der Formel-1-Kalender in den kommenden Jahren noch werden? Wie realistisch ist diesbezüglich eine weitere Expansion? Welche Strecke können noch kommen und welche der aktuellen rausfallen? Also die dritte Frage, die haben wir ja schon einige Male auch besprochen in unserer Sendung, da solltest du, Niklas, einfach mal im Archiv nachhören, haben wir, glaube ich, ja, zu Genüge auch drüber gesprochen. Wie realistisch ist eine weitere Expansion? Ruben, wir beide haben letzte Tage kurz bei WhatsApp geschrieben und da dann ja diesen Europa-Block eigentlich mal ins Auge genommen, diese gefühlt 4 Rennen in 5 Wochen. Sind es, glaube ich, sogar fast, ne?
Ich glaube, es sind sogar 5 Rennen in 6 Wochen, ja, wenn ich das richtig
mache. Ich glaube, 6 Rennen in 9 Wochen, aber...
Völlig wild auf jeden Fall. Klar, der Grund war, das hat ja Ross Brawn gesagt, man wollte dem WM-Finale aus dem Weg gehen. Ist vielleicht ein valider Punkt, aber für die Teams eine Riesenbelastung, nicht nur für die Teams, ehrlich gesagt auch für die Fans. Also wir machen das ja hier gerne mit dem Podcast. Also wir werden in diesen Wochen auch natürlich Starting Grid bringen. Wahrscheinlich dann immer die Rückschau auf das Rennen und die Vorschau zusammenfassen und dann immer etwas längere Ausgaben haben. Könnt ihr euch dann drauf freuen, wenn ihr Fans von längeren Formaten seid. Aber für die Teamsfahrer und ich glaube auch viele Fans, die dann doch recht übersättigt sind, wenn es wirklich jede Woche Rennen gibt und die Teams natürlich auch darauf achten müssen, wie funktionieren die Motoren. Und ich bin ganz persönlich der Meinung, die Formel 1 sollte es nicht übertreiben mit den Rennen. Also noch mehr expandieren und noch mehr Rennen. Ich glaube, Ruben, irgendwann wird es dann auch zu viel. Oder?
Es wird definitiv zu viel und nicht nur für die Fans, da bin ich auf deiner Seite, ich glaube, da wird definitiv eine Übersättigung irgendwann eintreten. Wir sind jetzt bei 21 Rennen und vor allem, da kann ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, ich bin ja dieses Jahr in der MotoGP bei jedem Rennen oder bei fast allen Rennen live vor Ort dabei und ich kann sagen, dieser Reisestress, den darf man halt wirklich nicht unterschätzen und wir reden jetzt hier in der Formel 1 ja auch von einem Kalender, wo wir halt dann nicht mal eben schnell ins Nachbarland fliegen, sondern ja wirklich gerade dann hinten raus mit den Überseerennen, das wird nochmal richtig heftig. Also ich habe wirklich den größten Respekt vor allen Teams, Fahrern, Mechanikern, alle, die dazugehören, die wirklich diese 21 Rennen im Jahr auf sich nehmen, weil du bist halt, du hast ja im Prinzip fast kein Privatleben mehr. Man muss es halt auch von dieser Seite mal sehen. Du bist ja nur noch unterwegs irgendwann und insofern habe ich da zu 110% Verständnis für, wenn sich da auch diverse Teamchefs hinstellen und sagen, das geht halt für unsere Mechaniker auch irgendwann einfach nicht mehr. Weil das ist so ein Aufwand, diese Rennen und dieser Reisestress, den man halt wirklich nicht unterschätzen darf, der noch dazukommt. Da ist halt wirklich ein Punkt erreicht, wo ich sage, selbst diese 21 Rennen sind eigentlich für viele, glaube ich, schon über dem Limit. Und da sollte sich Liberty Media wirklich ganz genau überlegen, was man da allen Beteiligten überhaupt noch zumuten kann.
Tja, was soll man da noch hinzufügen, Ole, oder?
Ich denke halt, dass die Aussage, dass man dem WM-Finale aus dem Weg gehen will, in gewisser Weise zwar stimmt, aber in gewisser Weise auch noch ein Vorwand ist. Ich glaube, man möchte mal testen, wie das ist, wenn man jetzt jede Woche ein Rennen hat, so wie zum Beispiel bei den NASCARs, wo man ja wirklich jede Woche ein Rennen fährt. Ich glaube, es sind ja 36 Rennen oder sowas. Ich glaube, es ist auch ein Test in gewisser Weise. Ich glaube, es werden noch ein paar Rennen dazukommen. Vor allem, es werden auf jeden Fall noch ein paar Stadtkurse dazukommen. Das ist, glaube ich, so die Zukunft, wo es hingehen wird. Einfach Kosten-Nutzen-Faktor. Ich glaube jetzt nicht, dass großartig viele Rennen da rausfliegen werden. Also natürlich, Brasilien wackelt ja immer, Hockenheim, da können wir uns, glaube ich, von verabschieden. So ganz allgemein. Aber ich glaube, man will halt wirklich dahin, dass man wirklich das wirklich in Asien, Amerika, Europa aufteilt. Und ich denke, dass man so, ja, es werden, denke ich, noch wirklich ein paar Rennen dazukommen. Jetzt ist man mal 21. Ich glaube, man wird vielleicht dann im nächsten Jahr auf 25 oder sowas gehen. Und natürlich ist das zu krass und natürlich wird das auch eine Übersättigung werden. Ist vielleicht aber auch dann wieder eine Wahrnehmungssache, weil wir kennen das anders. Jetzt die jungen Leute, die jetzt daran geführt werden, vielleicht ist das für die das Beste ever irgendwie, dass sie jetzt jede Woche ein Rennen gucken können. Und man ist natürlich jede Woche in den Social-Media-Kanälen vertreten. Das darf man nicht unterschätzen. Natürlich ist das für das Personal, also für die Fahrer und Mechaniker ist das natürlich eigentlich zu krass. Ist es auch jetzt eigentlich schon zu krass, aber ist halt alles für die Show, ne?
Alles für die Show. Und das können die Amerikaner sehr, sehr gut. Show übrigens auch, ein Stichwort für
Lewis. Alles für den Dackel, alles für den Club.
Genau. Für Lewis Hamilton. Andreas Tack schreibt, bitte auf das Gerücht eingehen, dass Lewis seine Karriere 2020 beendet, um Gangster-Rap-Alben zu veröffentlichen. Oder in welcher Musikrichtung ist er unterwegs? Ich würde mein Geld nicht darauf verwetten, dass Lewis Hamilton seine Karriere erst 2020 beendet.
Nee. Ich glaube auch nicht. Also wenn er schlau ist, beendet er sie schon vorher. Weil jetzt ist er am Zenit. Und man sieht ja, wie gut das bei Nico Rosberg funktioniert. Weil Nico Rosberg wird immer Weltmeister bleiben, ja, in den Köpfen der Sponsoren und sowas. Und der lebt jetzt quasi sein zweites Leben. Und Lewis Hamilton hat alles erreicht. Wenn er jetzt dieses Jahr zum fünften Mal Weltmeister wird, also warum soll er dann sich da noch irgendwie 3 Jahre da abquälen und dann vielleicht ja seinen Marktwert so ein bisschen verspielen, weil Mercedes wird nicht bis 2020 so gut bleiben. Man ist ja jetzt dieses Jahr schon hart am Wackeln. Mich würde es nicht überraschen, wenn er nach diesem Jahr sagt, oder nach nächstem Jahr sagt, Leute, wisst ihr was? So, ich bin jetzt weg. Ich mache jetzt irgendwie ein Startup auf mit LeBron James oder sowas. Keine Ahnung, aber also das würde mich stark überraschen. Also warum sollte er? Weil er könnte natürlich den Schumi-Rekord angreifen und ja noch einholen, aber ich glaube nicht, dass das sein Anliegen ist.
Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dass wenn er in die Musik geht, dann eher Richtung R&B. Und nicht Richtung
Ich glaube nicht, dass er in die Musik geht. Ganz ehrlich.
Ich kann mir vorstellen, dass er sowas wie
nicht
Produzent
als
wird.
Wie was?
Produzent, sowas wie Produzent. Also irgendwie so in der
Ja, genau. Irgendwie macht er irgendwie Label auf oder genau. Sowas und genau. Da sehe ich ihn auch eher als Vertreter, also aber nicht als Künstler, also er ist ja eher der materielle Typ.
Heißt das, er ist das Material der Girl der Formel 1.
So.
Ja, vielleicht aber auch einfach Model. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 2020 weiß ich nicht so ganz. Ist ja auch noch die Frage, Ruben.
Oder bin ich kurz eingeritscht?
Ja.
Na, mein Tipp gilt ja immer noch, dass er bald Formel E fährt. Vielleicht macht er auch das.
Das wird er nicht tun, da bleibe ich bei. Aber Ruben, Daniel Ricciardo wartet offensichtlich, das hat er mit Dr. Helmut Marko gesagt, gestern bei der Presserunde rund um den Test von Dani Pedrosa und Marc Marquez in Spielberg im alten Red Bull, der mal lackiert war wie ein Toro Rosso. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen.
Das Honda-Logo da drauf ist.
Genau. dass Daniel Ricciardo offenbar wartet, bis Lewis Hamilton fix ist.
Ja, das ist ja ein Szenario, was wir auch schon mal ein bisschen aufgegriffen hatten bei uns auf den Portalen. Es ist für Daniel Ricciardo natürlich eine relativ logische Variante auch, weil er natürlich dadurch immer noch dieses Ass im Ärmel hat bei den Verhandlungen. Ganz egal, ob er jetzt wirklich zu Mercedes möchte oder nicht, aber er kann natürlich dadurch bei Red Bull noch so ein bisschen mehr Geld rausquetschen, weil egal wie realistisch das ist, er kann halt immer diese Karte spielen und sagen, naja, wenn ihr mir jetzt nur Betrag XY zahlt, dann rede ich jetzt halt mit Mercedes und bei denen ist ja auch noch ein Cockpit frei. Insofern, auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass er am Ende wirklich da landen wird, es ist halt verhandlungstechnisch für ihn auf jeden Fall, ja, nicht das Schlechteste jetzt noch zu warten. Weil er hat ja auch nicht wirklich Druck. Also ich glaube nicht, dass Red Bull jetzt sagt, naja gut, dann nehmen wir jetzt halt Carlos Sainz. Also ich glaube schon, da wartet man dann auch noch.
Andreas Tack.
Oder Marc Marquez.
Ja. Oder ja. Komm, dann lass uns jetzt über diesen Test sprechen. Marc Marquez und Dani Pedrosa im Toro Rosso, der aussah wie der RB8 von Red Bull, der dann lackiert worden ist wie ein Toro Rosso, damit das Honda-Logo drauf ist. Alles richtig, alles logisch. Wie ist denn dieser Test jetzt zu bewerten von Marc Marquez und Dani Pedrosa? War es nur ein PR-Stunt oder könnte sich da mehr draus ergeben, Ruhm?
Ja, das war eindeutig ein PR-Stunt. Also die Zeiten waren wohl ganz okay, so hört man. Und es war, ich glaube, es war halt ja so eine PR-Geschichte. Ich glaube, es ist nicht wie zum Beispiel bei Valentino Rossi, der ja tatsächlich mal vor ein paar Jahren angeblich gar nicht so weit davon weg war, diesen Schritt in die Formel 1 zu Ferrari zu gehen. In dem Fall ist es so wie bei Jorge Lorenzo, der auch schon mal für Mercedes getestet hat. Ich glaube, vor 2 Jahren war das. Und Marc Marquez hat da auch danach gleich gesagt, das war halt für ihn so ein Traum, mal ein Formel 1 Auto zu fahren. Honda hat ihm das ermöglicht und viel mehr steckt da auch nicht dahinter.
Ja, hat es nicht eigentlich Renault ermöglicht?
Du meinst
ich fahre noch mit Honda. Weiß nicht, was, also, sorry.
The power of dreams, Freunde.
Da steht das H drauf, dann muss ein Honda sein.
Ja, ist schon eine krude Geschichte eigentlich, ne? Diesen alten Red Bull einfach umzulackieren
und zu sagen, dass es ein bisschen lächerlich ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Also
das ist so typisch dieses Sponsoren-Ding. Ja. Irgendwie jeder weiß, dass da kein Honda-Motor drin ist und nur damit Honda die Sachen dann irgendwie veröffentlichen kann und sowas. Also das ist absoluter Käse einfach. Das ist ja auch Betrug irgendwie. Also jeder weiß das. Aber, und das ist das Interessante, ist, könnte natürlich auch wieder ein Indiz zu Red Bull Honda dann im nächsten Jahr sein.
Ja, ich glaube, da brauchst du keine Indizien mehr.
Nee, vielleicht natürlich, denn Dani Pedrosa wird ja nicht verlängert, der Vertrag bei Honda. Vielleicht fährt er dann ja nächstes Jahr für Toro Rosso. Also, das...
angeblich nee. Super, aber Toro Rosso ja immer noch ein Ersatz für Brandon Hartley. Also
das wird doch Pascal
werden. Ja, sollen sie doch mal anrufen bei Dani Pedrosa. Also, nee, das ist... ich finde es, also es ist eine ganz schöne Aktion. Also interessant wäre natürlich auch dann der Gegentest. Aber natürlich, Pierre Gasly und Brandon Hartley sind jetzt nicht so die Sponsorengesichter. Das heißt, das wird man dann erst nächstes Jahr machen. Max Verstappen auf der Honda, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sehr lustig. Ja, also, aber ist eine ganz schöne Sache, finde ich. Also auch für Dani Pedrosa, glaube ich. Marc Marquez ist natürlich eigentlich noch jung genug, um es zu machen, aber warum sollte er? Also das wäre ja auch so ein bisschen Schwachsinn.
Dann natürlich noch so eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe. Dann ist diese Pressekonferenz mit Dr. Helmut Marko, Pedrosa, Marquez und Niki Lauda.
Ja, hä? Klar. Es ist Österreicher.
Ja, Mark Webber war auch noch dabei. Gut, Mark Webber ist ja wenigstens.
Ja, wobei Mark Webber ja eigentlich auch eher mittlerweile Porsche ist. Also das ist immer ganz komisch.
Nicht. Also das muss man nicht verstehen. Aber wie gesagt, das war gute Werbung für den großen Preis von Österreich. Natürlich nicht nur für die Formel 1, sondern auch für die MotoGP, die ja auch noch dort ein Rennen veranstalten wird. Also von daher wäscht man da mehrere Hände
in einem. Ich glaube tatsächlich, darum ging es auch, weil man eben diesen Grand Prix nochmal promoten wollte und man sich dann halt gesagt hat, komm, setzen wir den Lauda auch noch mit dahin.
Ja, komm. Da kann man auch dazu sagen.
Der ist Österreicher, dann komm, einfach. Ja.
So ist es. Andreas Tack hat noch was geschrieben, und zwar ein Wort zum Thema 919 Evo auf der Nordschleife. Und wenn das geht, wie wäre es mit einem Formel 1 Einzelzeitfahren als Quali mit Punkten auf der Nordschleife und dann Rennen auf dem Grand Prix-Kurs am Sonntag? Leute, hört auf zu träumen. Es wird niemals Formel 1 auf der Nordschleife geben. Das ist nicht möglich.
So. Das ist, ja, es ist technisch gar nicht möglich, glaube ich.
Nein, es ist auch einfach viel zu viele Bodenwellen. Du müsstest die ganze Strecke neu asphaltieren. Die Autos würden fliegen, weil sie aufsetzen. Das würde man beim
Nürburgring nicht finanzieren können. Also.
Nein.
Da muss man dann vielleicht 8-mal im Jahr Rock am Ring machen.
Ja, vor allem darfst du halt nicht unterschätzen, wie heilig diese Nordschleife den Fans ist. Also sobald du da eine Bodenwelle auch nur wegnimmst, dann wird sofort wieder der komplette Charakter der Strecke in Frage gestellt. Ja. Also mit sowas fangen die da gar nicht erst an.
Weil du musst die Auslaufzonen machen und eigentlich musst du dann auch die Kurven Radien ändern, damit Formel 1 Autos noch bremsen können, damit sie den Energiespeicher aufladen können, was ja so auch nicht funktioniert. Thema Sicherheit ist halt auch ganz groß. Es gibt halt nicht so viele Ausfahrten. Also das ist, das Thema ist durch. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich jetzt die Rennen mal der WTCC anguckt, die da stattgefunden haben, oder WTCR, wie es ja in diesem Jahr heißt, oder heißt es so, ist auch egal. Das ist schon langweilig, Sprintrennen auf der Nordschleife. Das ist einfach nicht mehr dafür zeitgemäß. Für Langstreckenrennen sicherlich. Und klar kann man Einzelzeitfahren machen, aber warum sollte man denn sowas tun? Also das ist ja, und das dann mit der Isle of Man zu vergleichen, also komm bitte. Das ist, dann sollte man vielleicht auf die Isle of Man gehen. Also, aber dann fahren sie wahrscheinlich sich alle tot. Also wie sowas ja immer ist auf der Isle of Man. Also das ist, also ist Wunschdenken. Ich finde das mit dem 919 Evo dann doch sehr interessant. Das ist so, also man könnte sowas natürlich mal aus der Reihe machen, mal sagen, hier kommt Lewis Hamilton mit dem aktuellen Auto, fährt mal über die Nordschleife und auf Zeit. Das wäre natürlich was man mal als Aktion machen könnte. Aber ich glaube, selbst das würde schon schwierig werden mit den Formel-1-Autos. Also, aber das mit dem Evo ist natürlich ganz interessant. Der wird natürlich den Rundenrekord von Stefan Bellert pulverisieren im nächsten Monat, wo der Test ja stattfinden soll. Also, ja. Da bin ich übrigens gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es vielleicht mal in Le Mans machen wird mit dem Evo. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Vielleicht sollte man mit der Formel 1 mal nach Le Mans gehen. Wenn man schon mal was Außergewöhnliches machen will.
Vielleicht. Aber ich glaube, auch das wird erstmal nicht passieren. Carsten Schwarz, das ist damit auch der letzte Punkt, den wir aus unserer Facebook-Gruppe vorerst nehmen. Aber ein bisschen was haben wir noch für die nächste Sendung. Manuel Stessel, deine Frage kommt in der nächsten Sendung zu Wort, keine Sorge. Wie empfindet ihr die permanente Kritik an der Formel 1, speziell im Vergleich zu anderen Rennserien oder einzelnen Rennen, zum Beispiel Indy 500 oder zum MotoGP, Ruben? Du bist ja jetzt da voll drin, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es ist tatsächlich teilweise, glaube ich, ein bisschen unberechtigt, weil auch die MotoGP, das muss selbst ich zugeben, jetzt auch nicht immer die spannendsten Rennen hat. Also auch wenn wir jetzt das letzte MotoGP-Rennen nehmen in Mugello, was übrigens von allen sehr viel Lob bekommen hat, auch da muss man fairerweise sagen, was den Kampf um den Sieg angeht, das Ding war nach ein paar Runden durch. Das Ding hat am Ende Lorenzo vor Dovizioso gewonnen und dann passierte da vorne auch nicht mehr wirklich was. Die MotoGP zum Beispiel hat natürlich den Vorteil, dass die Rennen kürzer sind als bei der Formel 1. Dadurch kommt es einem halt nicht ganz so lange vor. Ich glaube, wenn die MotoGP jetzt noch eine halbe Stunde länger da rumgefahren wäre, dann hätte es vielleicht auch ein paar kritische Töne mehr gegeben, aber ansonsten haben wir ja auch schon drüber gesprochen hier in der Sendung, beziehungsweise ihr habt drüber gesprochen, wir haben auf Twitter, glaube ich, mal drüber gesprochen, du kannst es halt auch nicht vergleichen. Es ist halt eine andere Disziplin im Prinzip. Es ist beides Motorsport, aber ja, da hören dann so die Parallelen mehr oder weniger auch schon auf.
Ich würde meinen Fußball und Hockey vergleichen. Ist auch auf dem gleichen Feld, aber ist was komplett anderes.
Ja, genau, ungefähr so. Und ich meine, wir beide, Kevin, wir haben ja auch auf WhatsApp schon mal kurz drüber geschrieben. Es ist ja auch schön, dass man immer noch drüber diskutieren kann. Eben. Und ich meine, deswegen schauen wir es ja irgendwie auch, um uns dann halt später ein bisschen drüber aufregen zu können, was halt jetzt vielleicht nicht so gut war. Aber im Endeffekt, ich meine, wir sind alle Formel-1-Fans, wir schauen es auch nach wie vor und ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ich meine, RTL hat super Einschaltquoten in diesem Jahr wieder, also so schlecht kann es halt nicht sein.
Und ja, und vor allem muss man halt auch sagen, Grand Prix-Sieg in der Formel 1 ist immer noch mehr wert als in der MotoGP.
Findest du?
Ich finde schon, ja.
Weil das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber das ist vielleicht dann auch nochmal ein Punkt, vielleicht machen wir da irgendwann auch nochmal eine Spezialausgabe.
Aber geht es ja auch darum, dass die Grand Prix-Siege ja auch in der Moto 3 und Moto 2 schon gezählt werden. Und
gut, das ist ein anderer Punkt. Das ist so, als würdest du die GP2-Siege quasi noch mit dazu
ziehen. Genau.
Gut, das ist ein Punkt, über den man diskutieren kann.
So, und generell, also man kann das nicht vergleichen, und auch in der MotoGP gibt es halt unaufregende Rennen, und IndyCar, also Indy, das muss man jetzt mal fairerweise sagen, ist nur beim Indy 500 noch gut. Also ich weiß nicht, wer von euch jetzt die Rennen in Detroit jetzt gesehen hat, auf den normalen Rundkursen ist das schon größtenteils sehr harte Kost. Also beim Indy 500 kann man noch glänzen, weil man da wirklich was Spezielles hat, auch die Distanz des Rennens und sowas. Aber sonst, das ist wirklich, also es ist natürlich so, dass es viel eingeschworen ist, es ist eher eine Gemeinde unter den Fahrern, und es gewinnt auch eigentlich jedes Mal jemand anders, aber das ist halt kein wirklich gutes Racing, was man da auf den Rundkursen bietet, was natürlich auch an den Strecken liegt, muss man auch sagen. Und selbst das Indy 500, du hast es ja kommentiert, Ruben, war jetzt dieses Jahr auch jetzt nicht so pralle.
Das stimmt tatsächlich, es gab schon bessere, muss ich zugeben.
So. Also von daher ist die Formel 1 schon immer noch der Nimbus. Also das ist schon insgesamt doch wirklich, wirklich gut. Aber langweilige Rennen gab es halt immer. Ich empfehle wirklich immer jedem, guckt mal durchs Archiv, guckt mal so ein paar alte Rennen an. Und dann sagt mir mal, ob das jetzt spannender war.
Wir werden das natürlich auch weiter als Thema immer wieder hier haben. Und vielleicht ist die Idee mit dieser Spezialsendung gar nicht mal so verkehrt, um da auch ein paar Seiten mal an einen Tisch zu bringen und für und wieder zu besprechen. Na, das könnten wir machen. Also wenn ihr das wollt, dann schreibt das auf jeden Fall mal auf die Social-Media-Kanäle, dann machen wir das. Ein letzter Punkt, bevor wir zum Tippspiel kommen. Sebastian Adams hatte eine ganz tolle Idee. Der ist seit längerem Fan unseres Podcasts und jetzt Teil der Starting Grid F1-Fans-Gruppe. Und er sagt, wie wäre es, wenn ihr pro Sendung kurz über einen Fahrer der Formel-1-Historie sprecht, eure Meinung über ihn kundtut. Und die Idee greife ich einfach mal direkt auf, und ich habe den Namen gerade schon einmal erwähnt. Im Jahr 1995 hat ein gewisser Jean Alesi beim Großen Preis von Kanada im Ferrari mit der Nummer 27, Nummer von Gilles Villeneuve, seinen ersten und einzigen Sieg in der Formel-1-Geschichte erfahren. Und wir alle wissen, dass Jean Alesi eine lange Formel-1-Karriere hatte, als einer der talentiertesten Formel-1-Fahrer aller Zeiten gilt, der aber nie sein ganzes Potenzial wirklich in Siege ummünzen konnte, nämlich nur in diesen einen. Ruben, was ist deine Meinung zu Jean Alesi?
Ich versuche gerade einen aktuellen Formel-1-Fahrer zu finden, mit dem man ihn am besten vergleichen könnte.
Nico Hülkenberg.
Tatsächlich, Nico Hülkenberg war auch der erste Name, der mir dazu eingefallen ist. Weil ich glaube, Jean Alesi hatte auch in seiner Karriere, gerade wenn es um Siege ging, relativ viel Pech. Also der müsste eigentlich deutlich mehr als einen Sieg haben. Und es gibt ja nicht wenige, die auch über Nico Hülkenberg sagen, der müsste zumindest schon mal auf dem Podium gestanden haben. Was er ja bisher immer auch noch nicht geschafft hat. Insofern ist dieser Vergleich, glaube ich, relativ zutreffend. Aber Jean Alesi ist natürlich zumindest für mich, der ja in den 90er Jahren mit der Formel 1 aufgewachsen ist, auf jeden Fall untrennbar mit der Formel 1 verbunden. Also, und wird es auch immer sein. Ob er jemals hätte Weltmeister werden können, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Auch wieder so eine ähnliche Geschichte wie bei Hülkenberg. Aber ja, wie gesagt, also eigentlich hätte er mehr als einen Sieg haben müssen zumindest.
Ole?
Ja, also Jean Alesi ist natürlich irgendwie so ein bisschen das ewige Talent. Ne? Also er ist natürlich mit Pauken und Trompeten die Formel 1 kommt, damals bei Tyrrell, sehr gute Leistung damals rausgefahren, auch die Formel 3000 damals sehr überlegen gewonnen, 89 fast, glaube ich, aber dann kam dann auch nicht mehr viel. Liegt natürlich auch daran, dass er den Großteil seiner Karriere bei Ferrari gebracht hat, in einer Zeit, wo Ferrari wirklich fernab von Gut und Böse war. Also ich glaube, er ist ja von 91 bis 95 bei Ferrari gefahren, und das war ja die Periode, wo Ferrari wirklich richtig, richtig schlecht war. Also das kann man auch gar nicht anders sagen. Und ja, dann auch immer viel Pech gehabt und ja, man hat immer gesagt, oh, das ist zukünftiger Weltmeister und das ist das Jahrhunderttalent oder was weiß ich was. Aber so wirklich oft unter Beweis stellen konnte, ja, konnte er es nie. Hat auch nur 2 Pole Positions in seiner Karriere erfahren. Und dann die späteren Jahre bei Benetton und bei Prost, bei Sauber war auch mal, bei Jordan dann ja zuletzt, waren jetzt auch jetzt nicht so wahnsinnig begeisternd. Ja, von daher ist es so ein bisschen Perlen vor die Säue, sage ich mal, was Jean Alesi angeht. Der hat sich das Talent gehabt, aber war halt komplett in der falschen Zeit in der Formel 1. Auch in den komplett falschen Autos. Wäre interessant gewesen, was er damals zum Beispiel bei Williams oder bei McLaren, damals waren die noch gut, und ja, hätte machen können, aber er ist halt im Ferrari rumgedümpelt, kann man sagen. Von daher, ja, aber sicherlich ein, ja, jemand, der in die Formel 1-Historie definitiv gehört und auch sein Fußabdruck da hinterlassen hat, aber die großen Taten konnte er jetzt nie unter Beweis stellen. Es ist aktuell so ein bisschen wie Max Verstappen, finde ich. Dem sagt man ja auch immer nach, dass er das absolute größte Talent aller Zeiten gefühlt ist, aber so wirklich oft unter Beweis stellen konnte das noch nie. Auch wenn er natürlich schon 2 Siege mehr hat als Alesi, aber ich glaube, Max Verstappen muss da auch aufpassen, dass er nicht so endet wie Jean Alesi. Und das sollte man sich immer vor Augen halten. Der Sieg natürlich bei beim Rennen 95 in Kanada war sicherlich auch Zeit und notwendig, aber ja, ist halt dann aber auch der Einzige, genauso wie bei Olivier Panis, wo man auch immer gesagt hat, das ist ein großartiger Fahrer, oder Robert Kubica, der ja auch in Kanada seinen ersten und einzigen Sieg feiern konnte. Also ja, würde mich mal interessieren, was ihr Hörer von Jean Alesi haltet. Also da bin ich wirklich mal gespannt drauf, weil ich persönlich fand ihn jetzt nie so wirklich gut. Aber es kommt auch dann, er liegt auch daran, dass ich dann erst natürlich spät in die Formel 1 eingestiegen bin, da wo er bei Prost rumgedümpelt ist.
Ja, wäre doch wirklich mal interessant. Was haltet ihr von Jean Alesi? Wie habt ihr ihn wahrgenommen in seiner Karriere? Ich erinnere mich immer an extrem gute Nackenmuskeln, weil ich glaube, keiner hat den Kopf so schön in die Seiten geschmissen, schon fast, wie Jean Alesi. Vielleicht noch, wer war das noch? Takayama?
Der jetzt immer 2-mal eingelenkt hat, ja.
Genau, der hat auf jeden Fall. Irgendwann habe ich mal einen Wikipedia-Artikel über einen alten Formel-1-Fahrer gelesen, wo auch die Nackenmuskeln ganz besonders erwähnt worden sind. Also das war aber nicht Jean Alesi, das war wirklich einer der Japaner. Aber Jean Alesi, sicherlich ein Fahrer, der auch die Formel-1-Historie, vor allem in den 90ern, ja irgendwo ein Stück weit auch geprägt hat. Einer dieser Namen, an die man sich immer erinnert, wenn man Fan ist, wenn man Fan war. Deswegen auch an euch die Frage, was ist eure Meinung zu Jean Alesi? Und in der nächsten Sendung werden wir natürlich wieder einen anderen Fahrer nehmen. Interessant übrigens gerade, dass du die Namen Panis, Kubica und Alesi erwähnt hast im Bereich des Kanada Grand Prix. Haben ja, alle 3 ne? jeweils für Momente gesorgt in Kanada. Kubica natürlich für den Sieg. Und ich habe jetzt bei YouTube nochmal dieses Video gesehen, wo es dann um seinen Sieg ging, nachdem er ja im Jahr davor diesen Riesenunfall hatte, wo man sich ja doch hinterfragen muss, ob Kubica nicht alles richtig gemacht hat, damals an der Boxengasse einfach kurz stehen zu bleiben. Und darauf gewartet hat, dass Hamilton hinten reinfährt in den Raikön. Also das ist, finde ich, auch noch eine dieser legendären Szenen in der Neuzeit der Formel 1 eigentlich.
Auch diese Regel damals, dass die Boxengasse zu war, als das Safety Car draußen war. Und da gab es ja ständig für jedem Rennen irgendeine Strafe.
Ja.
Also auch kompletter Blödsinn. Also
und dann natürlich Olivier Panis, der, ich glaube, es war 97, diesen heftigen Unfall hatte. Oder 97, da war ich damals im Urlaub in Frankreich. Erinnere ich mich noch genau dran, dass dieser Unfall war und er sich ja, ich glaube, ein Bein gebrochen hat, auf jeden Fall.
Ich glaube, er hat sich sogar beide Beine gebrochen. Und ich glaube, es war tatsächlich auch so dieser entscheidende Moment in seiner Karriere, weil Olivier Panis galt bis dahin ja auch als Supertalent, hat ja 96 diesen Sieg in Monaco geholt. Und dann nach dieser Verletzung kam aber nicht mehr wirklich was. Also das war, glaube ich, bei ihm tatsächlich so ein einschneidender Moment auch. Der hat nie mehr wirklich danach an seine Leistung anknüpfen können. Zumindest nicht konstant über einen längeren Zeitraum.
Stimmt.
Da war es eigentlich vorbei. Und da muss man muss auch bei Panis natürlich auch sagen, es war ja nicht nur der Sieg in Monaco 96, sondern allgemein hat er ja 96, 97 sehr gute Ergebnisse.
Ja.
Liger/Prost, glaube ich, oder was?
Ja, Prost war der Unfall 97.
Prost ab 97, ja.
Herausgefahren. Danach war es ja wirklich war ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Also so ein bisschen wie Felipe Massa
ja,
eigentlich.
Ja, also da habe ich jetzt auch schon dran gedacht, ja.
Ist schon wirklich erstaunlich. Also dann war es ja auch relativ schnell vorbei mit der Formel-1-Karriere, muss man sagen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, auch vielleicht noch eine Person, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen in Star Trek. Ich freue mich auf den Rest der Saison, Freunde. Also ganz ehrlich, also ihr, erstmal nochmal vielen Dank an euch alle, die in der Facebook-Gruppe dabei sind, die uns so viel wertvollen Input auch geben. Wir nehmen das super gerne auf und ich hoffe, dass euch das, wie wir das machen, weiterhin gut gefällt. Ja, und kann mich nur bedanken für eure rege Teilnahme, denn ich glaube, dass ihr mit Teil seid, dass diese Sendung sich immer weiterentwickelt. Ja, es ist immer wieder schön auch zu sehen, dass ihr euch Gedanken darum macht, wie kann diese Sendung besser werden. Vielen lieben Dank. Und ja, empfehlt uns weiter, gerne auch bei iTunes. Rezensionen sind da natürlich gern gesehen, lesen wir auch weiterhin gerne vor. Und wir kommen jetzt noch zu den Tipps des Großen Preises von Kanada. Wir tippen wie immer die ersten drei und die Pole Position. Ole, du fängst heute mal an.
Boah, es ist super schwer. Es ist wirklich super schwer. Pole Position sage ich... ich sage Lewis Hamilton. Ich sage aber, dass Lewis Hamilton das Rennen nicht gewinnt. Ich glaube, dass Valtteri Bottas das Rennen gewinnen wird vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Rum?
Ich habe es ja beim offiziellen Starting Grid Tippspiel so gemacht wie Nico Rosberg im letzten Jahr und bin dann als amtierender Weltmeister sozusagen zurückgetreten. ich werde jetzt einmalig also quasi für dieses Rennen mein Comeback geben. Ich sage auch, Lewis Hamilton holt sich die Pole Position. Ich sage aber anders als Ole, er gewinnt auch und zwar am Ende vor Bottas. Ich glaube, Mercedes ist nicht zu schlagen in Kanada. Und dritter Platz geht dann an, ich schwanke zwischen Vettel und Ricciardo, ich sage aber Vettel.
Ah, Ricciardo also doch so weit vorne dann?
Ich glaube tatsächlich, im Rennen sollte man Red Bull nicht unterschätzen. Also die würde ich schon auf dem Zettel haben, gerade auch, weil ich Ferrari in Kanada nicht ganz so stark sehe. Also ich glaube, mit denen werden sie auf Augenhöhe sein. Wie gesagt, Mercedes sehe ich vorne. Aber ich glaube, oder ich tippe ja generell, habe ich im letzten Jahr auch immer so gemacht, relativ konservativ und sage deshalb dann Vettel auf die drei.
Okay, ich tippe auch Lewis Hamilton auf die Pole Position. Lewis Hamilton wird auch das Rennen gewinnen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Dann auf Platz 2, auf Platz 2 Sebastian Vettel und auf Platz 3 Max Verstappen. Und ich glaube, dass Valtteri Bottas in der Wall of Champions landen wird. Könnte ich mir.
Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich hatte die Strafe gegen Ricciardo nicht mehr im Kopf.
Naja, deswegen Nachfrage. Ja, deswegen Nachfrage.
Also ich dachte, es ging generell um die Performance von Red Bull. Die war mir tatsächlich gerade entfallen. Nee, dann ist Ricciardo natürlich sowieso Blödsinn, aber habe ich auch nicht getippt. Also alles gut.
Ja, richtig, alles gut. Das war die Vorschau auf den Großen Preis von Kanada hier bei uns bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ruben Zimmermann fürs Einspringen, für Christian Nimmervoll und ich hoffe, wir hören uns in Bälde hier wieder.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch und vielleicht noch eine kleine nette Anekdote von meiner Seite. Ihr beide habt das ja auch schon gesehen, ich habe es ja auf Twitter auch gepostet. Ich musste tatsächlich meinen mehr oder weniger niegelnagelneuen Honda zuletzt in die Werkstatt bringen mit einem Batterieproblem. Also man sieht, die Formel 1 ist tatsächlich auf die Straße übertragbar.
Apropos übertragen und Übertragung, wo hört man dich denn das nächste Mal, wenn man dich hören will?
Das nächste Mal hören, das wäre tatsächlich auf The Zone, da kommentiere ich am Freitag Fußball, also falls hier Fußballfans dabei sind, großartiges Testspiel zwischen Schweiz und Japan.
Oh, das klingt wahnsinnig spannend.
Das ist sensationell und ansonsten für alle Motorsportfans, dann bin ich bei Eurosport wieder am Start bei der Moto3, das ist dann ab dem Freitag in einer Woche, da fährt dann die MotoGP in Barcelona.
Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, @RubyWestside, wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt und die Anekdoten aus Rubens Leben rund um seinen Honda lesen wollt, hautnah miterleben wollt. Mich, Kevin Scheuren, findet ihr unter @KS_0811. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau, der selber erzählen kann, wo man ihm auf Twitter folgen kann.
Ja, ihr könnt mir auf Twitter unter @MikeWeiss folgen und auch gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen, Starting Grid F1-Fans. Da könnt ihr dann mit uns und mit anderen Hörern über die Formel 1 und natürlich über das Rennen in Kanada diskutieren. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte. Und ich freue mich auf ein hoffentlich wieder mal geschichtsträchtiges Rennen in Kanada. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.